Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Ihnen einen schönen guten Morgen. In dieser Woche wurde der neue Koalitionsvertrag vorgestellt und erwartungsgemäß ging es bei der Vorstellung vor allem um Migration, Wirtschaft und Rente. Von der zukünftigen Familienpolitik war in der Pressekonferenz noch keine Rede, aber wenn man den Vertrag liest, dann findet man unter Absatz 4 den Satz, Zitat, wir stellen Familien in den Mittelpunkt und sorgen für gutes Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen. Das klingt zwar nicht nach großen Plänen, aber umso mehr laden wir Sie heute ein, mit uns darüber zu reden, wie wir diesen Satz mit Leben füllen können. Was heißt denn gutes Aufwachsen? Wie sorgen wir dafür, dass unsere Kinder stark und zuversichtlich ins Leben gehen und sich all den Aufgaben stellen können, die auf sie zukommen? Wie fördern wir die besonders neugierigen und schlauen Kinder? Wie wecken wir Talente? Was leben wir den Kindern vor? Wie kinderfreundlich ist unser Land überhaupt? Und was muss passieren, damit der Satz, wir stellen Familien in den Mittelpunkt, nicht zur Phrase verkommt? Wenn Sie dazu Ideen, Erfahrungen oder Vorschläge haben, dann rufen Sie uns an. 0800 22 54 22 54 oder aber schicken Sie uns eine Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Meine Gäste, die Neurowissenschaftlerin Dr. Tagrit Youssef, Sozial- und Jugenddezernentin in Dienstlaken, die sich seit Jahrzehnten für die Belange von Kindern einsetzt und uns jetzt aus Köln zugeschaltet ist. Schönen guten Morgen, Frau Youssef.
Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gisela Steinhauer und liebes Publikum.
Und bei mir im Studio ist Bernd Siegelko, Gründer des christlichen Kinderhilfswerks Arche, der nicht müde wird, gegen Kinderarmut und auch gegen die emotionale Vernachlässigung von Kindern zu kämpfen. Schön, dass Sie da sind, Herr Siegelko.
Trotzdem einen guten Morgen.
Frau Youssef, Sie sind zweifache Mutter, dreifache Großmutter und 1968 als Kleinkind aus dem Westjordanland mit ihren Eltern nach Deutschland gekommen. Der Vater war Metallarbeiter in Essen, war sehr den arabischen Traditionen verhaftet und sie haben sich ihren Bildungsweg hart erarbeitet. Mathe, Physik, Bio und Chemie studiert, in Neurowissenschaften promoviert. Geschah das gegen den Willen der Eltern oder doch mit Unterstützung?
Natürlich haben mich meine Eltern unterstützt, vor allen Dingen mein Vater, der ganz gerne wollte, dass seine Kinder eine ordentliche Bildung absolvieren. Aber es war natürlich in den Familienstrukturen, die mein Vater ja aus der Heimat mitgebracht hat, sehr, sehr schwierig, in einem westlich orientierten Land sich tatsächlich da auch so durchzusetzen und umzusetzen. Das Umfeld um ihn herum war ja sehr muslimisch, islamisch geprägt. Und dann zu schauen, dass seine Kinder trotz der Tatsache, dass sie im Westen aufwachsen, auch diese islamische Prägung mitnehmen, war nicht einfach. Also ich habe sehr gekämpft, dass ich tatsächlich mein Abitur machen durfte nach der Hauptschule. Und dann habe ich geheiratet und einen glücklichen Mann, der mich dabei unterstützt hat, tatsächlich den Weg zu gehen, den ich gegangen bin.
Ihr Mann ist auch Palästinenser?
Genau, mein Mann ist auch Palästinenser.
Nun sind inzwischen mehr als 40, 50 Jahre vergangen. Deutschland ist ein Einwanderungsland geworden. Wie hat sich die Situation für Kinder mit Migrationshintergrund verbessert?
Naja, also das, was es gibt immer so Situationen, die einem sehr in Erinnerung bleiben. Als ich an der Grundschule war, waren wir sehr vereinzelt Kinder mit internationaler Familienbiografie. Und ich erinnere mich sehr gut daran, dass ich zusammen mit einem türkischen und einem griechischen Jungen immer zum Religionsunterricht draußen auf dem Schulhof stehen musste. Wir hatten keine Möglichkeit, irgendwie in eine andere Klasse zu gehen oder man hatte die Idee nicht. Keine Ahnung, woran es damals gescheitert ist. Auf jeden Fall standen wir immer draußen auf dem Schulhof. Das hat sich zum Beispiel geändert. Also es gibt heute Ethikunterricht, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, sich in der Schule dann, wenn man nicht am Religionsunterricht teilnehmen möchte, anderweitig sich irgendwo auszutauschen. Und die Situation ist natürlich so, dass Kinder und Jugendliche mit internationaler Familienbiografie viel, viel mehr in den Fokus geraten. Also in den Fokus jetzt im positiven Sinne. Man sieht sie, sie sind da, sie sind in Schulen, sie sind in Kitas. Sie sind überall. Und wenn man heute sagt, man ist Deutscher und hat halt einen arabischen oder türkischen Namen, dann sind das die meisten Kinder sind ja heute in der dritten Generation und vierten Generation auch tatsächlich in Deutschland geboren. Also meine Geschwister sind ja zweite Generation, sind ja auch schon alle in Deutschland geboren, außer meiner Person.
Vier Geschwister haben Sie, ne?
Vier Geschwister. Mhm.
Sie konnten, wenn ich das richtig gelesen habe, bereits schon vor der Einschulung auf Deutsch lesen und schreiben, richtig?
Ja. Das ist richtig.
Das heißt, Sie würden heute wahrscheinlich als hochbegabt eingestuft. Werden die klugen Kinder bei uns ausreichend gefördert?
Naja, es kommt drauf an, was man unter kluge Kinder versteht. Also wenn man heute sagt kluge Kinder, dann denkt man eben an Mathe, Physik und Bio oder Chemie. Ne? Das können sie dann gut oder Deutsch oder können gut Diktat, null Fehler. Das sind dann kluge Kinder, aber klug, wer definiert das oder wer definiert diese Begabung, die Kinder letztendlich haben oder die Talente, die Kinder haben? Und dafür ist unser Schulsystem einfach nicht gestrickt. Also sich wirklich intensiv um die Begabung und das Können von Kindern ja damit auseinanderzusetzen und das auch wirklich zu sehen. Wir haben zwar in den Statuten der Schulgesetze und der Dinge, die in der Schule letztendlich umgesetzt werden sollen, tatsächlich den Passus individuelle Förderung jedes einzelnen Schülers und jeder einzelnen Schülerin. Aber in der Realität sieht das natürlich anders aus und deshalb ist das immer schwierig, da tatsächlich auch die klugen Kinder rauszufischen.
Sie sind, Frau Jussef, Mitglied der Grünen. Das war oder ist die letzte Bundesfamilienministerin Lisa Paus auch. Die hat nach langem Ringen mit der Ampel für die Kindergrundsicherung Mehrausgaben von 2,5 Milliarden Euro geplant, was von der Regierung dann als Neustart der Familienförderung bewertet wurde. Sehen Sie das auch so?
Wenn ich ehrlich bin, nicht. Das ist lediglich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also 2,5 Milliarden Euro, wenn wir das aufteilen auf die Familien oder auf die einzelnen Personen. Wir haben so viele Familien, die in sozioökonomischen sehr schwach gestellt sind und denen wird das nicht helfen. Also das, was letztendlich von diesen 2,5 Milliarden bei den einzelnen Familien ankommt, ist eigentlich gar nichts. Und deshalb ist es, wie gesagt, ein Tropfen auf dem heißen Stein und wir sollten da nochmal ganz genau hingucken.
Herr Siegelkow, wie fällt Ihre Bewertung der Familienförderung und Kindergrundsicherung aus?
Naja, erstmal fallen die Kinder irgendwie durchs Raster und durchs Sieb. Und wir haben das ja eben schon im Eingangsgespräch gehört. Gibt es kluge Kinder? Werden kluge Kinder gefördert? Die Bildung unserer Kinder, die hängt auf der einen Seite am Einkommen der Eltern und auf der anderen Seite am Förderverein der Schulen. Wir haben Schulen in Brennpunktgebieten, da gibt es natürlich kluge Kinder. Aber da orientiert sich der Lehrer am mittleren Durchschnitt und deswegen bleiben schwache und starke Kinder auf der Strecke. Deswegen, es hat viel damit zu tun, wo lebt man, welches Umfeld hat man, dann sagt ein afrikanisches Sprichwort, zur Erziehung eines Kindes braucht es ein ganzes Dorf. Diese Dörfer gibt es erstmal nicht, denke ich. Und wenn ich mir, wenn Sie nur dieses Thema ansprechen, was Frau Paus da in den Wege geleitet hat, 2,5 Milliarden Euro. Sie haben das gerade nicht in Zahlen benannt. Es sind 5,7 Millionen Familien, die darauf Anspruch haben. Da bleiben am Ende des Tages 30 Euro pro Familie im Monat, egal wie viele Kinder da sind. Davon gehen alleine 400 Millionen in die Entbürokratisierung. Und man muss endlich mal anfangen, sich zu überlegen, dass das Geld direkt beim Kind ankommt. Und da muss man vielleicht Bildung besser ausstatten. Da muss man vielleicht auch dafür sorgen, dass das Kind sozusagen auch bezahlen kann mit einer Chancen-App oder wie auch immer. Da gibt es viele Möglichkeiten. Aber ich glaube manchmal, dass manche Politiker, ohne da zu nahe zu treten, sehr resistent sind für das, was Experten, die jeden Tag mit den Kindern zu tun haben, auch vorschlagen.
Sie, oder seit ein paar Tagen, wissen wir, dass die CDU das Familienministerium übernehmen wird. Da sind Sie Mitglied, Herr Siegelkow, in der CDU. Und Ihre erste und wichtigste Forderung an den oder die neue Amtsinhaberin wäre oder ist?
Naja, John F. Kennedy hat einmal gesagt, dass das Einzige, was teurer ist als Bildung, ist keine Bildung. Und er hat vollkommen recht. Allerdings muss man natürlich auch die Rahmenbedingungen schaffen, damit Kinder auch, wenn ein sexuell missbrauchtes Kind ein tolles Angebot hat, wird es das erstmal nicht nutzen. Man muss erstmal gucken, wie schaffe ich Rahmenbedingungen. Bildung ist natürlich das A und O. Wir haben Schulen, da sind die Toiletten so marode, da geht kein Lehrer drauf, möchte auch kein Kind drauf gehen. Wir wollen in Steine investieren, sollten aber viel mehr in Köpfe investieren. Also meine Forderung ist, dass das Bildungssystem sich an den Kindern orientiert und nicht umgekehrt. Und dass wir unsere Kinder in die Mitte der Gesellschaft bringen und Kinder in Deutschland, das ist traurig, wir sind die drittgrößte Wirtschaftskraft, Kinder sind ein unkalkulierbares Armutsrisiko. Wenn Sie sich heute anschauen, wo Kinder geboren werden, in den Akademikerfamilien, wenn dann da noch Kinder entstehen, dann sind die Eltern zwischen 30 und 40 und in der Unterschicht, wenn man es so nennen darf, da sind die Eltern zwischen 20 und 25, da geht man andere Gedankengänge durch. Da werden auch mehr Kinder geboren, weil man das mit Hoffnung verbindet und nicht mit Kindergeld, was häufig ja gesagt wird. Und deswegen muss man da ein bisschen besser hinschauen. Kinder gehören in die Mitte der Gesellschaft. Sie sind die einzige Ressource, die wir in Deutschland haben. Wir haben keine Bodenschätze. Und deswegen müssen wir da näher hingucken. Da müssen wir mehr für tun. Wir müssen Kinder fördern. Wir müssen Familie fordern und fördern. Und deswegen ist für mich das, was Sie gerade vorgelesen haben aus dem Koalitionspapier, eine Kurzpredigt, die nichts sagt.
Sie haben im vergangenen Jahr ein Buch geschrieben, das viel sagt, das für viel Aufsehen gesorgt hat. Das Verbrechen an unseren Kindern heißt das Buch. Worin besteht das Verbrechen?
Es hat für Aufsehen erregt, aber nicht dort, wo es eigentlich Aufsehen erregen sollte, denn die Politiker haben sich dazu nicht geäußert, außer einer, der gesagt hat, sie haben vollkommen recht. Und das war tatsächlich auch jemand aus der CDU, womit ich gar nicht gerechnet habe. Das Verbrechen an unseren Kindern sagt deutlich aus, dass unterlassene Hilfeleistung eine Straftat ist. Und wir wissen seit 2001, dass wir arme Kinder in Deutschland haben, also finanzielle Armut. Seitdem hat sich die Armutszahl verdreifacht, die Geburten sind zurückgegangen. In diesem Buch wird vieles angeklagt, das Bildungssystem, dass Hilfeleistung nicht ankommt, dass wir nicht genug Kinderschutz haben, dass die Kinderrechte eigentlich ins Grundgesetz gehören. Und es sind nicht nur Anklagen, sondern es sind vielmehr auch Vorschläge, wie man bestimmte Dinge umsetzen kann. Zum Beispiel, was ich eben schon sagte, dass das Geld direkt beim Kind ankommt und nicht, weil die Eltern es falsch ausgeben. Häufig müssen die Eltern tatsächlich damit Löcher stopfen, weil der Kühlschrank kaputt gegangen ist und so weiter. Und das Geld kommt letztendlich nicht beim Kind an. Und wenn ich mir unsere Landschaft anschaue, gerade die Schulen, dann muss ich leider feststellen, es fehlen nicht nur Lehrer, sondern vor allem fehlen Vertrauenspersonen. Und die brauchen unsere Kinder dringend.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit der Neurowissenschaftlerin Tagrit Youssef und mit Bernd Siegelko, dem Gründer der Arche, über die Frage, wie kinderfreundlich Deutschland ist. Und Frank-Reginald Wolf aus dem Harz schreibt uns dazu, Freundlichkeit sagt nichts über die Liebe zu Kindern aus. Und ich habe den Eindruck, ein Land mit einer so niedrigen Reproduktionsrate von 1,4 kann nicht sehr kinderfreundlich sein, oder? Wie sehen Sie das? Ich bin Vater von 5 Kindern, wovon mein jüngster Sohn 3 Jahre alt ist und meine älteste Tochter 40. Freundlichkeit sagt nichts über die Liebe zu Kindern aus, Herr Siegelko?
Ja, definitiv. Als ich vor 30 Jahren die Arche gegründet habe, habe ich gesagt, der Schlüssel zum Herzen eines Menschen ist nicht Programm, was ja viele anbieten, sondern Liebe und Beziehung. Das trägt die Arche seit 30 Jahren. Deswegen sind wir auch, und das muss ich leider sehr hochmütig sagen, sehr erfolgreich. Wir schaffen es tatsächlich, Kindern, die überhaupt keine Chance hätten, in unserer Gesellschaft gesellschaftsfähig zu machen. Und das durch Liebe, durch Nachhaltigkeit. Bei uns geht es nicht um ein Projekt, das vom politischen Haushalt ein Jahr gefördert wird und dann geht der tolle Sozialarbeiter wieder, sondern unsere Mitarbeiter sind über viele Jahre bei uns. Und wenn ein neuer Mitarbeiter in die Arche kommt, dann wird er immer gleich von den Kindern gefragt, wie lange bleibst du? Es hat was mit der Wertigkeit zu tun. Im Schulsystem wird häufig in der Grundschule der Lehrer schon in der Hälfte der Zeit ausgewechselt. Wir haben immer mehr Patchwork. Wir haben gar keine nachhaltigen Ansprechpartner mehr. Liebe ist ein wichtiger Aspekt und die Reproduktion hat nicht in erster Linie was mit Liebe zu tun, sondern das sagte ich vorhin schon eingangs. Das hat was damit zu tun, dass Kinder in Deutschland ein unkalkulierbares Armutsrisiko sind. Viele Menschen überlegen sich, passt ein Kind in meinen Familienstandard und nicht, ich meine, ich habe 6 Kinder, meine zweite Frau hat ein Kind mit in die Ehe gebracht, wir haben 7 Kinder, wir haben unseren Beitrag in dieser Gesellschaft geleistet, sage ich mal. Aber auf der anderen Seite, als wir Kinder geboren haben, da hat man sich diese Gedanken noch nicht gemacht, war vielleicht auch ein bisschen blauäugiger, aber heute wird es immer schwieriger und da muss man unterstützen, denn das ist eben unser Gut. Ne? Man sagt immer, Kinder sind die Zukunft der Gesellschaft, aber das stimmt ja nicht. Sie sind ja erstmal die Gegenwart. Und was ich in der Gegenwart nicht investiere, kann ich in der Zukunft nicht rausholen, wenn ich es mal wirtschaftlich sehe.
Burkhard Heidrich aus Jena schreibt, kinderfreundlich wird ein Land bzw. seine Menschen, wenn sich die aktuelle vordergründig selbstsüchtige Lebensweise in ein Miteinander und ein Füreinander ändert. Sind wir selbstsüchtiger, weil wir eben auch überlegen, sollen wir das machen mit dem Kind oder nicht? Oder sollen wir uns einfach nur das Leben nett machen ohne Kind? Frau Youssef.
Naja, ich glaube schon, dass wir ein bisschen egoistisch selbstsüchtiger geworden sind, weil wenn man zum Beispiel schaut, wann werden heute Eltern Eltern oder wann werden Familien gegründet, das wird ja immer, eine Frau ist heute immer älter als 30, 35, ehe sie vielleicht darüber nachdenkt, tatsächlich ein Kind zu bekommen, wenn überhaupt, ne? Wenn überhaupt die Entscheidung fällt, ich möchte eine Familie gründen und ich möchte Kinder haben. Es hat natürlich viele Faktoren, die da eine große Rolle spielen. Zum einen, wann ist man mit seiner Ausbildung fertig, mit seinem Studium? Wann hat man angefangen zu arbeiten? Wie lange ist man im Beruf? Ist man abgesichert, wenn man Kinder hat? Geht es Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Da sind wir ja, glaube ich, noch nicht so weit hier in Deutschland, dass man tatsächlich sagen kann, man kann mit ruhigem Gewissen eben Kinder in die Welt setzen und tatsächlich dann auch sicher sein, dass sie gut aufgehoben sind. Das haben wir noch gar nicht. Und ich würde ganz gerne nochmal auf die Liebe zurückkommen. Mhm. Bei uns in der Heimat ist es immer so, dass man sagt, gesagt, die Hoffnung steigt mit den Kindern. Also je mehr Kinder ich habe, desto größer ist die Hoffnung tatsächlich für ein gesichertes und sicheres Leben zu haben, weil die Kinder dann später, wenn sie wachsen und aufwachsen, sich einen Job suchen und auch für die Eltern und für die Familie sorgen. Und das kann man heute ja nicht mehr sagen, dadurch, dass das Armutsrisiko einfach so extrem hoch ist und Kinder kaum Chancen haben, sich tatsächlich da so, die in jetzt sozioökonomisch schwach aufgestellten Familien, sich wirklich durchzuboxen und zu schauen, wo komme ich an, wie kann ich meine wie kann ich dieses Bildungssystem durchlaufen, wo gibt man mir Chancen, wo gibt man mir eine Förderung? Und das ist, glaube ich, eine schwierige Situation für Familien.
Sie haben zwei Kinder, Frau Youssef, Bernd Siegelko 6, beziehungsweise 7 mit seiner zweiten Frau zusammen. Wie haben Sie denn dafür gesorgt, dass die mit Vertrauen und Freude aufs Leben gucken und auch mit Hürden fertig werden, Frau Youssef?
Naja, also für mich war es das erste Kind. Meine Tochter Miriam ist 1989 geboren worden. Da war ich mitten im Vordiplom. Und für uns, für meinen Mann und für mich war es unglaublich wichtig, dass sie natürlich bei uns aufwächst, in der Familie, zu Hause. Aber wenn man das Studium nebenbei hat, ist es natürlich wichtig, auch zu schauen, wo kann ich sie vertraulich hingeben, dass man tatsächlich auch das Studium absolvieren kann. Und das ist mir dann gelungen, indem ich eine Freundin gefunden habe, die nicht nur ihr Kind aufwachsen lässt, sondern gut behütet und dann auch mein Kind dazu genommen hat. Und das sind so Situationen, die muss man gut abschätzen im Leben und auch in dieser Situation. Und dann zu überlegen, was mache ich, wenn ich eigentlich nach Hause komme aus der Uni? Und da war für uns immer ganz wichtig, wenn ich nach Hause komme, dann bleibt alles stehen und liegen und dann kümmern wir uns nur um das Kind.
Mhm. Herr Siegelko, 6 eigene Kinder plus Hunderte, wenn nicht Tausende in der Arche. Wie haben Sie es geschafft?
Naja, also sicherlich habe ich nicht oder haben wir nicht alles richtig gemacht, weil wir ja auch viel um andere gekümmert haben. Und tatsächlich gab es in der Zeit, als meine Kinder Teenager waren, dass sie auch gesagt haben, das ist nicht dein Papa, das ist mein Papa.
Viele Kinder auch Papa Bernd zu ihnen sagen in der Arche.
Ja, ganz viele Kinder. Und natürlich ist das immer so ein bisschen Zerreißprobe gewesen. Für uns war immer wichtig gewesen, dass man seine Kinder eigentlich vor nichts bewahren kann. Es sei denn, man stellt sich selbst als Schutzschild davor. Unsere Kinder haben eigentlich alles miterlebt und gesehen, was wir auch gesehen haben. Und sie waren immer ein Teil des Ganzen. Das ist heute immer noch so, dass wir sie nicht unbedingt verschonen. Natürlich das, was jetzt ihrem Alter entspricht. Unsere Kinder haben oft Klassenkameraden mitgebracht und gesagt, Papa, dem Kind geht's ganz schlecht, um das musst du dich jetzt kümmern. Und ich habe immer gedacht, okay, irgendwann werden meine eigenen Kinder da einen Knacks von kriegen, von dem, was sie so jeden Tag erleben. Die meisten meiner Kinder arbeiten heute in der Arche, aber nicht, weil ich es will. Ich wollte es eigentlich gar nicht. Natürlich bin ich stolz, dass meine Kinder in der Arche arbeiten, aber sie sind da. Und meine Tochter sagte einmal im Rahmen ihres Studiums, ich will heute Erzieherin werden, weil ich möchte das für Kinder sein, was mein Vater für Kinder ist. Und ich denke, wenn man ein gutes Vorbild ist, wenn man den Kindern zeigt, dass man sie liebt, auch wenn die Herausforderungen groß sind. Und in der Anfangszeit der Arche habe ich auch überhaupt kein Geld verdient. Also auch das war alles ein Überlebenskampf. Und das haben meine Kinder auch sehr hautnah mitbekommen und sind vielleicht deswegen auch stärker und können mit vielen Dingen umgehen. Wir versuchen heute viel zu viel zu bewahren, viel zu viel zu schützen, zu wenig Regeln aufzustellen, finde ich. Sondern Kinder brauchen Leitlinien, Kinder brauchen Vorbilder. Und wenn ich heute die Kinder der Arche frage, was sie werden wollen, dann sagen sie Influencer, Arche-Mitarbeiter, Bürgergeldbezieher. Und warum? Weil genau das sind ihre Vorbilder. Und ihre Chancen, dann Bürgergeldbezieher zu werden, sind natürlich sehr groß, weil man in Deutschland 4 Generationen braucht, um überhaupt aus der Armut rauszukommen.
Ja, das ist richtig. Delia Keller hat die 0800 22 54 22 54 gewählt. Guten Morgen, Frau Keller.
Guten Morgen. Vielen Dank, dass ich drankomme. Freue mich sehr.
Wir freuen uns, dass Sie anrufen. Erzählen Sie.
Ja, ich habe eine Petition gestartet, die heißt Kindergeld für alle Kinder. Und zwar möchte ich, dass das Unterhaltsvorschussgesetz reformiert wird. Unterhaltsvorschuss bekommen Alleinerziehende, wenn der andere Elternteil nicht zahlt, also der unterhaltspflichtige Elternteil nicht zahlt. Das ist leider sehr, sehr oft der Fall. 50% der Alleinerziehenden bekommen keinen Unterhalt vom anderen Elternteil. 25 weitere bekommen zu wenig. Und nur 25% erhalten den Unterhalt, der ihnen zusteht. Wenn Alleinerziehende keinen Unterhalt bekommen, können sie den staatlichen Unterhaltsvorschuss beantragen. Allerdings wird bei diesem seit einer Sparmaßnahme aus dem Jahr 2008 das komplette Kindergeld auf den Vorschuss angerechnet. Deswegen haben Alleinerziehende 127,50 Euro pro Kind und Monat weniger zur Verfügung, als wenn sie den Mindestunterhalt bekommen. Mhm. Diese Petition ist jetzt sehr erfolgreich gelaufen und ich hatte Gespräche mit PolitikerInnen und ich freue mich sehr, dass das auch im Koalitionsvertrag aufgenommen wurde. Ja, allerdings steht das leider nur im zweiten Abschnitt, und zwar der erste, das war auch eine Forderung, dass die Unterhaltspflichtigen einfach stärker zur Kasse gebeten werden. Denn wir wissen auch, dass die Rückgriffquote sehr gering ist. Die war 2023, betrug die 19%. Also das heißt, dass die der Unterhaltsvorschuss von den Unterhaltsschuldnern zurückgezahlt wird. Mhm. Und es gibt Studien bzw. offizielle Zahlen auf der Seite des Familienministeriums besagen, dass angenommen wird, dass 50% der Unterhaltspflichtigen sehr wohl den Unterhalt zahlen könnten.
Ja. Nun haben Sie
also
gesagt,
das heißt, ja, da klafft ja eine große Lücke.
Nun haben Sie gesagt, Frau Keller, die Petition ist im Koalitionsvertrag berücksichtigt. In welcher Form denn? Also steht da jetzt drin, wir werden das Unterhaltsvorschussgesetz, was für ein Wort, reformieren?
Ja, also da steht, ich kann es Ihnen, ich habe es sogar gerade aufgerufen, da steht, wir werden im ersten Schritt säumige Unterhaltsschuldner durch härtere Strafen sanktionieren, zum Beispiel durch Führerscheinentzug, und so die Rückgriffquote beim Unterhaltsvorschuss erhöhen. Wir werden die Auskunftspflicht für Unterhaltsschulden im Unterhaltsvorschussgesetz verschärfen, insbesondere durch die Einführung der unterjährigen Auskunftspflicht. Wir werden die Pfändungsfreigrenzen für Unterhaltsschuldner überprüfen. Und jetzt in einem nächsten Schritt, da steht allerdings nur dieses Verb wollen,
ja,
wir Alleinerziehende und deren Kinder besser unterstützen, indem wir das Kindergeld nur hälftig auf den Unterhaltsvorschuss anrechnen.
Ja.
Und dieses Wollen ist mir noch ein bisschen zu weich.
Ja, ja.
genau.
Frau Josef, ich würde Frau Keller gerne Frau Josef mal eben mit reinnehmen. Wie schätzen Sie die Chancen ein, dass das umgesetzt wird? Wird es Leute geben, die sagen, ja gut, dann bin ich den Lappen los, aber dafür bezahle ich dann doch gerne Unterhalt?
Ja, erstmal einen wunderschönen guten Morgen, Frau Keller. Vielen Dank für diese interessante Frage und auch vor allen Dingen auch für die wichtige Petition. Das ist ja auch etwas, was mich in meinem beruflichen Alltag ja auch trifft, weil ich genau für diese Bereiche auch zuständig bin. Also ich erlebe das quasi vor meinem Büro, dass ich Menschen dort antreffe, wo es um Unterhaltsvorschusszahlungen geht. Und ich glaube, man muss da ganz genau hingucken. Sicherlich ist das ein sehr, sehr wichtiges Thema, dass Sie sagen, das muss umgesetzt werden. Die Petition sollte noch weiter unterschrieben werden und unterstützt werden und der Unterhaltsvorschuss tatsächlich auch reformiert werden oder das Gesetz darüber. Wie sich das letztendlich umsetzen lässt, da bin ich genauso gespannt wie alle anderen wahrscheinlich, die hier jetzt auch heute zuhören und was sich die Regierung dazu einfallen lässt. Denn das muss ja erstmal in den Kommunen ankommen, die letztendlich für diese Arbeit und die Umsetzung dieses Gesetzes dann auch zuständig sind. Und ich bin gespannt, wie der zeitliche Ablauf ist, aber es ist eine sehr, sehr gute Sache auf jeden Fall.
Als Strafe für säumige Zahler Führerscheinentzug, Herr Siegelko. Da haben Sie eben mit der Stirn gerunzelt, als Sie das gehört haben.
Naja, ob das die Lösung ist, ich meine, natürlich ist eine Willenserklärung der Politik. Und nochmal, Frau Keller, vielen Dank auch für Ihren Beitrag. Ich denke, man sollte immer dafür sorgen, dass es den Kindern gut geht, ob sie aus einer geschiedenen Familie kommen. Und natürlich muss der Staat in erster Linie versuchen zu unterstützen, da wo Unterstützung ist, und sich dann das Geld auch wiederholen von denen, die es letztendlich auch haben wollen. Bedeutet letztendlich aber auch, dass man natürlich auch die gesetzlichen Grundlagen folgen muss. Dass man schauen muss, wie passt das mit dem Gesetz überein und ob man dann jemanden den Führerschein wegnimmt und ob das wirklich eine Strafe ist. Entschuldigung, das weiß ich nicht, das ist ein bisschen weit hergeholt, das ist so ähnlich wie...
Also es wird in Frankreich wird das gemacht oder es gibt einige Länder, wo das tatsächlich der Fall ist. Ich weiß nicht, Italien, Frankreich oder Schweden, also es gibt auf jeden Fall Länder, wo das der Fall ist.
Und das ist erfolgreich, Frau Keller?
Das ist sehr erfolgreich, ja, das ist sehr erfolgreich. Wobei, das ist ja der eine Teil, also dass das Geld zurückgeholt wird. Und das finde ich richtig, weil natürlich kann es nicht sein, dass, was weiß ich, wenn Leute dreimal schwarz fahren, dann müssen sie teilweise im Landsitz, teilweise im Knast. Aber ob Väter meistens für ihre Kinder zahlen oder nicht, da passiert meistens einfach sehr, sehr wenig. Also ich meine, allein dieser Zahl, dass 50% zahlen könnten, aber nur 19% wieder eingeholt werden, das ist ja... finde ich einfach wirklich schwierig. Und hinzu kommt, zwischen 2020 und 2022 sind allein 4,5 Milliarden Unterhaltsvorschussschulden angelaufen. Und diese verjähren nach nur 3 Jahren. Und ganz ehrlich, verstehe ich diese Gesetzesgebung warum wird das nicht genauso lang abgezahlt wie beispielsweise BAföG über 20 Jahre lang? Wenn man Kinder in die Welt setzt, dann ist es eine Verantwortung. Im Moment tragen die Verantwortung hauptsächlich die Alleinerziehenden, sind hauptsächlich die Mütter. Mhm. Und dass die Mütter dafür bestraft werden, dass der andere Elternteil nicht zahlt und dass das komplette Kindergeld, also auch ihr Teil, wie gesagt, abgezogen oder angerechnet wird auf den Vorschuss, das finde ich, das muss einfach geändert werden. Alleinerziehende haben so viele strukturelle Nachteile. Sie arbeiten mehr als Mütter in Paarfamilien. Sie arbeiten oft aber in schlechter bezahlten Jobs wegen fehlender Flexibilität, fehlender Kinderbetreuung. Mhm. Und dass die dann noch daraufhin beim Unterhaltsvorschuss benachteiligt werden, weil der andere Elternteil nicht zahlt, das finde ich, diese Sparmaßnahme aus dem Jahr 2008, dass die endlich abgeschafft wird, das kann nicht sein. Und übrigens zahlen Alleinerziehende auch hierzulande viel mehr Steuern. Die Steuern und Abgaben 31,5% hoch im internationalen OECD-Durchschnitt betragen die 15,3%.
Herr Siegel, das heißt, dazu, ja.
Umso wichtiger ist es, dass solche Petitionen durchkommen, so wie Sie ja schon einen Teilerfolg hatten und noch mehr Menschen sozusagen sich dafür einsetzen und sich dahinter klemmen. Ich sage immer, das Wenigste, wofür demonstriert wird in Deutschland, sind unsere Kinder. Und deswegen muss so ein Thema wirklich ganz deutlich an die Politik und von vielen Menschen beleuchtet werden. Danke, Frau Keller, für diesen Hinweis auch.
Danke für Ihren Anruf aus Berlin. Welche Erwartungen haben Sie an eine kinderfreundliche Gesellschaft und wie tragen Sie dazu bei? Das ist heute unser Thema bei Deutschlandfunk Kultur mit dem Arche-Gründer Bernd Siegelko und mit Tagrit Youssef, die 2012 mit dem Deutschen Lehrerpreis ausgezeichnet wurde und im vergangenen Jahr zur Mentorin des Jahres gekürt wurde. Wie kommen Sie da zum Einsatz, wenn es um Kinder geht?
Also im Moment durch meinen neuen Job eher weniger, es sei denn, ich kümmere mich um meine eigenen Kinder und um die Kinder in der Familie und natürlich meine Enkelkinder. Aber ich habe das natürlich sehr ausgiebig immer in meiner Zeit als Lehrerin umgesetzt, weshalb das auch dazu wahrscheinlich geführt hat, dass ich als Lehrerin des Jahres auch gekürt worden bin. Ich setze mich sehr intensiv mit den Kindern und Jugendlichen auseinander. Also ich gehe mit ihnen in eine Beziehungsebene und ohne diese Beziehungsebene kann es mir gar nicht gelingen, sich auf Kinder und Jugendliche tatsächlich einzulassen und ihre emotionale Ebene auch zu erreichen. Und so habe ich viele Situationen in meinem beruflichen Alltag an der Schule erlebt, dass ich Kinder und Jugendliche, also eher Jugendliche, es war ja eine Berufsschule, dann tatsächlich auch mir geöffnet haben, ihre Probleme und ihre Herausforderungen im Leben, sei es im Elternhaus, mit Freunden, in der Klasse, im Verband, sich tatsächlich auch geöffnet haben und mir diese Probleme geschildert haben und wir gemeinsam auch an Lösungen gearbeitet haben. Und das führt dazu, dass man, also ohne Beziehung, ne, als Neurowissenschaftlerin ist es eben so, man muss eine Beziehung zu einem Menschen aufbauen, sonst funktioniert diese Beziehungsebene auch gar nicht. Und diese emotionale Ebene, die man dann erreicht, die führt dazu, dass man Kinder und Jugendliche tatsächlich für sich gewinnen kann und sie auch erreichen kann mit Ideen, mit Möglichkeiten, wie sie vielleicht in der einen oder anderen Situation reagieren oder umgehen können.
Das heißt, in der Praxis, wenn ich mit einem Kind in Beziehung gehe, dann nehme ich mir Zeit, setze mich hin und frage mal, wie geht's dir eigentlich?
Genau, so habe ich meinen Unterricht immer begonnen. Also ich habe nie das Klassenbuch aufgemacht und habe dann immer reingeschrieben, wer ist da und wer ist nicht da, sondern ich habe mich hingestellt und habe gesagt, na, wie geht's euch heute? Was habt ihr am Wochenende gemacht? Oder was haben Sie? Wir haben die Berufsschüler, habe ich gesiezt, um auch die Augenhöhe mit ihnen zu haben. Und da war dann immer sehr viel am Anfang so ein bisschen Angst, was will sie jetzt eigentlich so von mir? Aber wenn ich dann gesagt habe, naja, ich habe am Wochenende das und das gemacht oder habe mich da und da mit meinen Enkelkindern oder Kindern etwas unternommen, haben die Jugendlichen sich dann auch geöffnet. Und die sich nicht geöffnet haben, sind manchmal zu mir in die Pause gekommen und haben gesagt, wir haben das und das Problem gehabt oder das und das ist bei mir in der Familie aufgetaucht. Und so habe ich mich mit den Jugendlichen unterhalten können und sie tatsächlich auch anders wahrnehmen können.
Wie ist das bei Ihnen, Herr Siegelko, in der Arche?
Ich bin ja nicht nur in der Arche, ich bin ja auch in Schulen und mache Unterricht mit meiner Frau und unseren Hunden. Und ich merke natürlich, wenn man selber was von sich preisgibt, dann öffnen sich die anderen auch sehr. Bei uns geht es ja eben um Beziehungen. Ich musste eben ein bisschen schmunzeln, als ich vor 30 Jahren die Arche gegründet habe. Und jetzt haben wir ja dieses Jahr Jubiläum. Ja. Dann lässt man alles nochmal so Revue passieren. Da fiel mir nochmal auf, wie sehr ich umkämpft worden bin, auch gerade von sozialpädagogischen Instituten, die gesagt haben, Pädagogik und Beziehung, das passt überhaupt nicht zusammen, es geht gar nicht. Heute redet man viel mehr drüber und ich bin ein bisschen stolz, dass wir eigentlich, das ist ja nicht etwas, was ich erfunden habe, das ist ja auch ein biblisches Prinzip, sage ich mal, oder in vielen Religionen spielt es ja auch eine große Rolle. Und natürlich, wenn man locker mit Menschen umgeht, wenn man sein Herz öffnet, dann öffnet sich das Herz seines Gegenübers sehr viel schneller. Und wir kommen ja tatsächlich auch mit allen Dingen in Kontakt. Wir haben bis hin zum Tod von Kindern mit allen zu tun in der Arche. Und deswegen umso wichtiger ist es, dass man auch eine Beziehungsebene hat und dass man auf Augenhöhe sich unterhält. Ein Kind ist kein kleiner Erwachsener, sondern ein Kind ist ein Kind. Und so sollte man es auch behandeln und so sollte man auf das Kind auch zugehen, ohne dass man es verkindlicht, ja, dass man nur kindisch mit dem Kind umgibt. Aber ich merke das auch in den Klassen, wo wir sind. Da sind viele herausgeforderte Kinder, viele verhaltenskreative Kinder. War gestern ein Junge, der hat immer, seine Lehrerin saß neben ihm, als wir den Unterricht gemacht haben, immer in ihre Richtung geboxt, so aus Spaß. Die Lehrerin hat man gleich gemerkt, die war ein bisschen überfordert mit der Situation. Und dann bin ich zu ihm hingegangen und habe das auch so kurz bei ihm angedeutet und habe gesagt, lass das doch einfach mal. Und er hat es dann gelassen und ich habe ihn dann immer wieder angeguckt. Er hat mich angelächelt, ich habe ihn angelächelt. Und so sind wir ein bisschen auch in die Interaktion gegangen. Ich glaube, unsere Kinder sind heute sehr herausgefordert in vielen Situationen und ihnen nur mit Strenge zu begegnen. Aber ich sag mal, wie in der Erziehung mit Zuckerbrot und Peitsche, liebevoll, aber gerecht und vielleicht auch ein bisschen straight. Das ist das, was unsere Kinder brauchen und deswegen ist es auch wichtig, dass wir uns öffnen.
Welche Formen der Vernachlässigung erleben Sie eigentlich in der Arche? Also sind das ist ja einmal finanziell wahrscheinlich, aber vielleicht auch emotional vernachlässigte Kinder?
Also ich sage mal ein Beispiel. Ich war mit vielen Kindern im Ferienlager und ein kleiner 6-jähriger Junge schießt nach dem Ball, trifft den Ball, die schmeißt sich auf den Boden und weint bitterlich und schreit, ich kann nichts, ich bin nichts, ich werde nie etwas werden. Und für mich ist das eine schlimme Form der Vernachlässigung und Verwahrlosung, wenn ein Kind mit 6 Jahren sowas schon gehört hat, wenn das jemand ihm sagt. Und wir haben auf der einen Seite mit dem Druck zu tun, ich will den Eltern nicht immer die Schuld geben, die sitzen häufig in der Perspektivlosigkeit, denen fehlt nicht Geld, sondern Perspektive und Würde. Denen wird die Würde genommen, wenn sie ins Wartezimmer gehen und eine Nummer ziehen müssen und ihre Bedürftigkeit nachweisen, bevor überhaupt jemand mit ihnen spricht. Das macht was mit den Eltern, das macht was mit den Kindern. Dann haben wir so viele alleinerziehende Eltern, die Geld verdienen, die 30 Stunden arbeiten gehen und dann zum Jobcenter laufen müssen und dann nochmal Hilfe beantragen, anstatt dass das Jobcenter das Geld direkt an den Arbeitgeber überweist, sodass die Arbeit auch wieder Würde gibt. Und diese Würde geht vielen dieser Menschen, die über Jahre in der gleichen Situation sind, verloren. Und das suggerieren sie ihren Kindern. Und da findet Verwahrlosung statt. Und das liegt nicht an den Eltern, will ich die Eltern gar nicht für Schuld geben, sondern man braucht eben auch eine Gesellschaft, die Menschen trägt, eine Politik, die Verständnis hat und auf die einzelnen Bedürfnisse eingehen kann. Das ist eine große Herausforderung, aber wir sterben so langsam aus, sag ich mal. Umso leichter wird es, weil es ja immer weniger Kinder gibt, um die wir uns tatsächlich kümmern müssen. Aber machen wir es dann noch bitte richtig, dann werden wir auch wieder ein kinderfreundlicheres Land.
Ich würde das gerne noch ergänzen. Also wir hatten vorhin das Thema Vorbilder. Ich glaube, die Vorbilder, Herr Siegelko, die hatten wir vorhin schon erwähnt, die fehlen ja auch den Kindern. Ne?
Genau.
Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, wo man ganz genau hingucken muss. Also auch an Schulen, wo gerade Klassen sind, wo 80-90% Kinder und Jugendliche sind mit internationaler Familienbiografie. Wenn sie vor sich keinen Menschen haben, an den sie sich orientieren können, an dem sie sich auch mal nah hinaufschauen können und sagen, guck mal, das ist auch ein Lehrer, der kommt auch aus Afghanistan oder aus der Türkei oder. Und ich kann mich daran orientieren und kann ihn als Vorbild nehmen. Dann fehlt den Kindern und Jugendlichen etwas, wenn sie es vor allen Dingen auch nicht zu Hause haben. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist das, und das ist dann wieder so der Part der Neurowissenschaftlerin in mir, wo ich sage, wir haben ein kleines Stückchen im Gehirn, unsere Amygdala, die letztendlich ganz intensiv auf Beziehungen reagiert. Und wenn ich die zulasse und wenn ich das Kind so wahrnehme, wie es ist oder den Jugendlichen, dann gelingt es mir auch, eine Beziehung zu diesem Kind und zu diesem Jugendlichen aufzubauen. Und dann gelingt es mir auch, mit ihm zu arbeiten.
Vielleicht als kleine lustige Anekdote. Unser Hundeprojekt heißt Harmony Dog, also Harmony-Hund sozusagen. Und wir haben immer T-Shirts an, wenn wir in die Schule gehen, wo das draufsteht. Und wir begleiten manchmal Klassen ein Jahr lang und manchmal frage ich dann die Kinder, wenn sie erwachsen sind, was sie mal werden wollen. Und ein Junge saß im Unterricht und sagte, wenn ich erwachsen bin, will ich Harmony Dog werden. Und er hat das nicht so richtig verstanden. Er wollte das werden, was wir sind, als seine Vorbilder. Aber sie haben vollkommen recht. Es fehlt an Vorbildern, an Leitfiguren, als Vertrauenspersonen. Dann wollen die Kinder nicht nur Harmony Dog werden, sondern dann wollen sie das werden, was ihre Vorbilder sind.
Zu den Therapiehunden kommen wir auf jeden Fall noch. Ich möchte aber Michael Steffen mit in unsere Runde hineinnehmen. Er ruft uns an aus Lübeck. Guten Morgen, Herr Steffen.
Guten Morgen aus Lübeck, ein Ahoi.
Ahoi. Guten Morgen, Herr Steffen.
Erzählen Sie.
Ja, ich habe ganz anderen Gedanken und einen Ansatz. Und die beiden Gäste hatten ja schon gesagt, wir bräuchten Druck auf Politik und Gesellschaft. Und ich möchte einfach mal kontrovers darüber nachdenken. Es kommen natürlich dann immer wieder gleich Widersprüche. Es geht aber darum, ein Kind, das geboren wird, könnte doch gedanklich mal 80 Stimmen für eine Wahl haben. Da wir 80 Millionen Menschen haben, die eigentlich davon ausgehen oder mehr, die davon ausgehen, dass Kinder in Deutschland glücklich sind. Das spiegelt sich aber nicht in den Verhandlungen einer Nachwahl oder der Wahl dann nieder. Und deswegen, je älter man wird, umso weniger wird eine Stimme dann immer wieder abgezogen. Das heißt, ein Kind im Durchschnittslebensalter, sage ich mal, eines deutschen Menschen, sind 80 Jahre. Ein Neugeborenes bekommt 80. Jemand, der 80 ist, bekommt am Ende seiner Zeit eine Stimme. Und ich glaube, das würde dann einfach mal gedacht ein bisschen die Umkehr stattfinden lassen, die wir in Zukunft nämlich gedanklich mal vor uns haben, dass Stimmen, und zwar jeder Mensch in Deutschland hat eine Stimme und die ist gleich, das ist richtig, das steht im Grundgesetz, bestimmt aber im Grunde genommen die Zukunft der Jugend und der Eltern. Ach, so würde ich es einfach sagen.
Das ist ein schönes Gedankenexperiment, finde ich. Also ein Neugeborenes kriegt 80 Wählerstimmen. Dauert natürlich eine Weile, bis es die umsetzen kann. Was sagt die Neurowissenschaftlerin zu dieser Idee von
Michael Steffen? Ich finde die Idee super, Herr Steffen, also fantastisch, weil ich genau an dem Punkt auch schon damals in meiner Schulzeit als Lehrerin immer wieder geredet und gesprochen habe. Also ich habe immer gesagt, wir müssen von einer grundlegenden Partizipation der Kinder und Jugendlichen sprechen. Und das passiert ja in unserer Gesellschaft gar nicht. Es sind immer irgendwelche Scheinprozesse, die dann ablaufen, wo wir Kinder und Jugendliche beteiligen. Und da, glaube ich, ist es ganz wichtig, nochmal hinzuschauen. Meine Forderung war immer, warum packen wir die Wahlurnen, stellen wir sie nicht in die Aula und gehen klassenweise mit unseren Jugendlichen, die dann schon wählen könnten, oder wenn wir das Wahlalter dann tatsächlich, so wie es ja jetzt auch schon geschehen ist, auf 16 runterstufen und dann überlegen, mit den Kindern vorher das alles durchgehen mit den Jugendlichen und dann sagen, lasst uns zusammen wählen gehen. Ich habe mit den Jugendlichen dann, wenn Wahlen war, immer einen Wettbewerb gemacht, wer als erstes die Nummer des Wahllokals bei Facebook gepostet hat. Also zu gucken, dass sie auch tatsächlich an solchen demokratischen Prozessen teilhaben. Und wenn wir uns anschauen, wie unsere Gesellschaft sich entwickelt, ist es ja eine sehr stark alternde Gesellschaft. Und die Zukunft dieser Gesellschaft wird ja von den Alten, in Anführungszeichen, tatsächlich durch die Wahlen ja auch wirklich so umgesetzt. Es sind ja keine Kinder und Jugendlichen, die sich dann daran beteiligen. Und diese politischen und gesellschaftlichen Prozesse, an denen lassen wir sie gar nicht teilhaben. Und ich finde es wunderbar, dass zum Beispiel Fridays for Futures sich auf die Beine gestellt hat, dass die Jugendlichen auf die Straße gehen für ihr Klima, für das Klima der Welt, für das, in dem sie in der Zukunft leben werden, wenn wir vielleicht gar nicht mehr da sind. Und das sind so Prozesse, dieser Wandel in der Gesellschaft, der viel zu wenig gehört wird von den Kindern und Jugendlichen. Deshalb habe ich immer so das Gefühl, dass da auch so eine Resignation entsteht. Ne? Kinder und Jugendliche sagen, ist ja egal, was ich tue, ich werde ja eh nicht gehört.
Wenn Sie, Frau Youssef, mit den Kindern in Beziehung gegangen sind und mit den Jugendlichen und die gefragt haben, was wünscht ihr euch denn? Also wofür wäre jetzt eure Wahlstimme? Was soll da rein in so ein Wahlprogramm? Was haben die dann gesagt?
Naja, es sind ja mal ganz einfache Faktoren. Sie möchten erstmal gehört werden. Und wenn man fragt, was wolltet ihr euch denn jetzt gleich wünschen, haben sie zum Beispiel gesagt, dass der Unterricht morgens nicht um 8 Uhr anfängt. Also für die älteren Kinder. Ne? Werden Sie doch Schulleiterin, Frau Youssef, und dann lassen Sie den Unterricht für uns um 10 Uhr anfangen. Das sind so kleine, ja, aber das sind sehr wichtige Punkte, weil wenn wir uns überlegen, wie die Jugendlichen, wie der Alltag der Jugendlichen ist und wenn sie im Sportverein sind oder wenn sie länger mit ihren Freunden sind, sie sind mit ihren Handys abends noch unterwegs, zocken an irgendeiner Konsole, dann gehen sie später ins Bett und sie morgens dafür zu bestrafen, dann um 7 Uhr, vielleicht auch noch früher, weil sie weiter weg kommen, zur Schule zu kommen, ist das ein Prozess, der für die Kinder und Jugendlichen oder ein Aspekt, der sehr, sehr wichtig ist in deren Leben.
Also ich kann das nur unterstreichen, wobei ich ein bisschen gemischte Gefühle habe bei dem ganzen Prozess, weil ich leider bei der Europawahl auch gemerkt habe, man hat das Wahlalter nach unten geschraubt und das Ergebnis war erschreckend, wenn Sie sich das nochmal Revue passieren lassen. Und da fehlt eben die gesunde Aufklärung, da fehlt eben der Unterricht, dass man eben in der Beziehung, so wie Frau Youssef das eben sagt, ist auch darüber redet. Wir haben eine Zehntklässlerin zu Hause, unsere Tochter, und Ich habe jedes Mal seit dem 7. Oktober gefragt, ob in der Klasse, die geht auf ein sehr gutes Gymnasium, das jemals thematisiert worden ist. Das ist bis heute nicht passiert. Und wenn ich sie frage, wie ist denn das bei euch mit der Wahl, dann sagt sie immer wieder, 60-70% unserer Jugendlichen in der Klasse würden die AfD wählen. Und das liegt nicht daran. Sie sagt, die machen sich manchmal lustig. Ich glaube, politische Themen müssen auch viel besser besprochen werden. Und ich gebe Ihnen recht, dass unsere Kinder mehr mitreden müssen. Ich habe während dem Corona-Lockdown immer wieder gesagt, unsere Kinder sind nie gefragt worden, was sie wollen während dieser Zeit und wie es ihnen geht in dieser Zeit. Es haben Erwachsene über sie entschieden und haben wahrscheinlich nicht immer die richtigen Ergebnisse erzielt. Aber man muss eben mehr aufeinander hören, man muss auf die Kinder zugehen. Und diejenigen, die die Entscheidung treffen, und das ist, glaube ich, mein größtes Problem, haben überhaupt nichts mit der Lebenswelt dieser Kinder und dieser Menschen zu tun. Und auch die Berater sehr häufig, die Politiker beraten, sind eher politische Berater, als dass sie die Kinder kennen. Deswegen fordere ich vielmehr einen Kinderbeauftragten im Deutschen Bundestag, der zwischen den Ministerien sitzt, also Familien, Bildung und Soziales, und nicht der ein Ressort bearbeitet, sondern der sich tatsächlich für die Bedürfnisse der Kinder einsetzt. Und der muss eben auch sehr nah am Kind sein. Und natürlich brauchen Kinder auch eine Stimme. Kinder an die Macht singt Herbert Grönemeyer. Hat er übrigens jetzt umgedichtet mit den Kindern der Arche zusammen, oder die Kinder haben es umgedichtet.
Nämlich
und
wie?
Da geht es mir um
Arche an die Macht.
Oder? Nein. Es geht tatsächlich immer noch darum, dass Kinder an die Macht kommen. Aber eben aus der heutigen Sicht, aus Ihrer Sicht, so wie Frau Yusuf das eben auch beschrieben hat, dass man eben die Themen auch viel ernster nimmt. Und unsere Kinder und Jugendliche haben Themen und die müssen wir ernst nehmen. Und die fangen an, manchmal mit dem Unterricht, der zu früh anfängt oder zu spät anfängt. Mhm. Und der hört letztendlich damit auf, dass die Kinder eben auch einen vernünftigen Klimaschutz wollen, weil sie in die Zukunft blicken wollen. Aber diese Themen muss man auch thematisieren. Aber man hat natürlich das Problem, wenn in einer Stadt wie Berlin alleine 1000 Lehrer fehlen, wer soll denn diese Themen ansprechen? Und deswegen muss viel Infrastruktur verändert werden, um dann tatsächlich zu einem guten Ergebnis zu kommen.
Herr Steffen, aus welcher Rolle heraus haben Sie eigentlich diese Idee entwickelt? Also als Vater, als Lehrer, als Kommunalpolitiker?
Ich habe einen 19-jährigen Sohn, der in Berlin lebt. Ich lebe ja, wie gesagt, in Lübeck und bin Medienpädagoge und staatlich anerkannter Erzieher. Also ich bin so ein kleines Alien, sage ich immer, weil die Kombination ist sehr selten.
Ja.
Ich habe halt zwei Anmerkungen zu Wahlen. Das eine ist dieses TikTok-Bashing, das stattgefunden hat, unserer jungen Generation gegenüber. Eine Prägung, auch politisch, wird im Zuhause statt und nicht, wird vielleicht verstärkt über solche Möglichkeiten, aber grundsätzlich wird das geprägt zu Hause und in seinem Umfeld. Das ist das Erste. Und dann möchte ich gerne noch dazu sagen, ganz wichtig ist mir, ich habe auch in Berlin gelebt, Berlin ist nicht immer gleich ganz Deutschland. Das ist leider immer so ein bisschen die Sichtweise auch der Politik, das muss man auch da sagen. Und es wäre wirklich schön, wenn wir uns gedanklich einfach dahin begeben, dass Kinder auch jetzige Kinder zukünftige Eltern sind. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, denn dahingehend müssen wir immer wieder schauen. Und Herr Segelkau, danke, dass Sie das mit der Arche machen. Das muss immer wieder mal ganz, ganz wichtig in den Fokus gestellt werden. Und es gibt so einen Film, der wurde, wie heißt der? Zirkus ist heute nicht.
Oder Zirkus ist nicht.
Zirkus ist nicht. Richtig. Mhm. Und da habe ich dann zum ersten Mal Kontakt gekommen, als ich noch nicht in Berlin lebte. Und da sieht man wirklich, was so in den 90ern dann passiert ist. Und es ist da so wichtig, dass die Kinder, ja, insgesamt egal in welchem Jahrzehnt, Unterstützung bekommen von Erwachsenen. Egal, ob es die Eltern sind, die sollten es in der Hauptsache sein, aber auch, wie die Berufsschullehrerin es gerade sagt, auch aus der Berufsschule. Eigentlich ist unser Verständnis im Moment nicht mehr das, dass wir daran denken, unsere Kinder sind wichtig, sondern vieles, vieles andere. Und die Zukunft sind nun mal unsere Kinder.
Herr Steffen, vielen herzlichen Dank für diesen Beitrag aus Lübeck. Und am Telefon wartet jetzt Kemal Özulgun in Erlangen. Guten Morgen.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen aus Erlangen.
Grüße Sie. Wie bringen Sie sich ein, Kemal, um dieses Land kinderfreundlicher, elternfreundlicher, familienfreundlicher zu machen?
Also der Grund, warum ich bei Ihnen angerufen habe, war, eine Ihrer Mitdiskutanten hat vorhin einen schönen Satz gesagt, dass Deutschland eben keine Rohstoffe hat. Und das Land, Deutschland gilt ja als das Land der Dichter und Denker. Mhm. Das hat den Grund auch, dass man hier erkannt hat, weil da man keine Rohstoffe hat, hat man in Menschen investiert. Das heißt, man hat den Verstand und das Wissen immer hochgehalten. Und das ist in den letzten Jahren oder seit ziemlich langer Zeit etwas zu kurz gekommen. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Es gab in den 80er Jahren einen Migrationsforscher, der hieß Klaus Bade. Der hat damals die Bundesregierung beraten und hat gesagt, dass die Gastarbeiterkinder Unterstützung brauchen. Die damalige Regierung unter Herr Kohl hat das abgelehnt, weil man das damals nicht wollte. Und das Ergebnis ist interessant, dass dann viele dieser Kinder heute Bürgergeldempfänger sind. Und dann nach 16 Jahren Kohl-Geschichte, wenn Sie sich erinnern, als dann die SPD-Grüne-Regierung an die Macht kam, 1998 war das, hat man festgestellt, dass man enorme viele Fachkräftemangel in Deutschland hat. Daraufhin hat man dann versucht, mit Green Cards und so weiter das zu kompensieren. Das gelang natürlich nicht. Und dann kam ein interessanter, das war in einem Bundesland, ein Wahlvorgang. Das war der Herr Rüttges, glaube ich, der mal gesagt hat, Kinder statt Inder. Das heißt, wir hatten genügend Kinder in Deutschland, aber die kamen nicht, die wurden nicht gefordert mit Bildung. Und das hat in Deutschland eigentlich meiner Meinung nach geschadet. Mhm. Jetzt nach 16 Jahren Frau Merkel stellen wir wieder fest, wir haben eine Menge Fachkräftemangel, wir haben eine Menge Kinder, aber wir schaffen es nicht, diesen Kindern Bildung beizubringen. Ich sage immer, ohne Input kein Output. Also wir müssen Land. Und wenn Sie die Zahlen sehen, in der Nähe von Erlangen, wo ich lebe, in Nürnberg hat man festgestellt, dass 70% der Kinder dort, Kinder und Jugendliche, Migrationshintergrund haben. Mhm. Wenn wir in diese Menschen nicht investieren, dann wird dieses Land meiner Meinung nach Schwierigkeiten bekommen. Und es schadet Deutschland, wenn dieser Bildungsrassismus, so benenne ich das persönlich, weil ich das auch selber erlebt habe, nicht aufhört.
Das heißt, Ihrer Ansicht nach ist in diesen vergangenen 16 bis 20 bis 25 Jahren viel zu wenig, wenn nicht gar nichts passiert. Also es ist immer noch der Status quo. Mhm.
Ja, ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Wenn Sie jetzt zum Beispiel die Biografie von bestimmten Leuten, Migrationshintergrund sehen, die erfolgreich sind in Deutschland, dann hatten die alle einen Mentor. Irgendjemand, der hat sie für sie eingesetzt. Mhm. Wenn Sie die Biografien lesen, dann stellen Sie fest, da ist ein Lehrer oder ein Bekannter oder Tante oder wie auch immer. Aber es ist nicht der Staat. Und das müsste dann eigentlich in Deutschland wäre heute ganz woanders, wenn man zum Beispiel in den 80er Jahren in die Kinder von Gastarbeiterkinder investiert hätte.
Mhm. Herr Özulgun, ich würde gerne Bernd Siegelko fragen, was er von Ihrer These hält oder welche Erfahrungen Sie gemacht haben, Herr Siegelko.
Es ist auf jeden Fall ein interessanter Blickwinkel, den Sie uns dort schildern. Meine Erfahrung ist ein bisschen anders. Ich muss sagen, ich kenne viele Gastarbeiter, die keinen Mentor hatten, die wirklich auch sich auf ihre Hinterbeine gestellt haben und es selbst aus eigener Kraft versucht haben, auch wenn nicht immer die Familien wie bei Frau Yusuf dahinter standen. Ich muss aber auch sagen, es ist nicht nur eine Linie, das auf die Gastarbeiter zu beziehen, sondern wir haben es einfach seit den 80er Jahren und ich glaube nicht, dass da irgendeine Partei die große Verantwortung für trifft, sondern sind alle verantwortlich, denn das Thema Kinder gehört eigentlich in alle Parteien. Das darf nicht zu parteipolitischen Themen werden. Wir haben allein in Deutschland 60.000 Schulabgänger, die jedes Jahr ihren Schulabschluss nicht schaffen und das sind nicht nur Kinder aus Gastarbeiterfamilien. Wir haben ganz viele, auch deutsche Kinder, sag ich mal, die nicht genug gefördert sind und das hat auch immer etwas mit ihrem Hintergrund zu tun. Da finde ich nicht, also zumindest meine Erfahrung, wir sind in 34 Einrichtungen in Deutschland, haben ungefähr 10.000 Kinder, teilweise einen Migrationsanteil in unseren Einrichtungen bis zu 90%. Also ich denke, dass ich weiß, wovon ich rede, dass das wir haben jetzt drei große Gruppen, die von Armut betroffen sind. Das ist die Hauptgruppe, sind die alleinerziehenden Mütter. Und die gibt es eher in der deutschen Kultur. Dann haben wir natürlich die Migrantenfamilien, das ist die zweite Position. Und die dritte Position sind die Großfamilien, was ja fürchterlich erschreckend ist, wenn Kinder dann schon oder Eltern bestraft werden, wenn sie 5, 6 Kinder haben und dann leben die in Armut. Also ich glaube, wir haben ein grundsätzliches Problem, dass wir die Bildung unserer Kinder nicht ernst genug genommen haben. Wir sind das Land der Dichter und Denker und wir haben aber nicht verstanden, was ist unsere Vergangenheit und wie gehen wir damit in die Gegenwart und in die Zukunft. Man hat sich totgespart, was der Infrastruktur der Schulen betrifft, des gesamten Bildungssystems. Man hat versäumt, genug Lehrer nachzuziehen. Und vor allem hat man versäumt, sich an den Kindern zu orientieren. Und eine ganz große Bildungslücke ist passiert seit dem Einzug des Internets ins Wohnzimmer. Seit den vielen Medien, die unsere Kinder ausgesetzt sind, und das Schulsystem hat nicht nachjustiert. Und dadurch ist Bildung auf der Strecke geblieben. Und ich würde es, auch wenn ich in manchen Bereichen recht gebe, nicht nur daran festmachen, dass man versagt hat, den Gastarbeitern und deren Kindern genug Förderung zu geben, sondern in allen Bereichen hat das etwas mit Bildung zu tun. Ich bin selber im Brennpunkt groß geworden. Ich komme selber aus einer sehr armen Familie. Ich bin auch im Ballungsgebiet groß geworden. Aber zu der Zeit, wo ich zur Schule gegangen bin, da war Bildung eben noch nicht abhängig vom Einkommen der Eltern oder vom Geldbeutel. Das hat sich in den letzten 30 Jahren, sage ich mal, massiv verändert.
Man muss vielleicht noch mal ganz kurz zu Ihnen sagen, Herr Siegelko, Sie sind in Hamburg, St. Pauli aufgewachsen. Die Mutter ging weg, da waren Sie 6. Die krebskranke Oma hat Sie und Ihren ebenfalls kranken Bruder, der war Epileptiker, großgezogen. Der Vater war ein Totalausfall. Und Sie haben alles alleine gewuppt. Putzen, Einkaufen, Arztbesuche mit Oma und Bruder. Und dann sind Sie von der Heilsarmee aufgenommen worden. Und die hat Ihnen dann unter anderem ermöglicht, den Weg zu gehen, den Sie gegangen sind, richtig?
So ungefähr ist das, ja.
Also hatten auch Sie ein bisschen Unterstützung?
Das würde ich jetzt nicht so sagen, weil ich kam ja als Nicht-Christ in eine Organisation, habe mich entschieden, Christ zu werden, und war immer der Außenseiter und habe eher dieses Bild in meiner Kirche gehabt, das ist der Junge von St. Pauli. Da waren nicht unbedingt die Leute, die mich unterstützt haben, sondern vielmehr für mich ein Ankerpunkt, wo ich Menschen gesehen habe, die Interesse hatten. Aber es war jetzt niemand, der sich an meine Seite gestellt hat und sagt, den Jungen, den fördere ich mal, den nehme ich an meine Hand, sondern die meisten wollten eher mit mir nicht so viel zu tun haben. Mhm. Aber zumindest der Glaube, der christliche Glaube, der mich damals dann erreicht und geprägt hat, hat mein Leben verändert, keine Frage.
Frau Youssef, zu Herrn Özulgun.
Ja, ich finde Ihren Input sehr wichtig, Herr Özulgun. Das ist natürlich auch ein Thema, mit dem ich mich jetzt auch jahrelang auseinandergesetzt habe. Und ich muss auch Herrn Siegelkopf da nochmal beistehen und zustimmen, dass wir tatsächlich eine veränderte Gesellschaft vorfinden oder haben. Alleinerziehende Mütter sind ganz weit oben, aber die Migrationsfamilie mit internationaler Familienbiografie, da sprechen wir heute von, da ist wirklich zu wenig getan worden. Ich bin ja Gastarbeiterkind und Kind der ersten Generation quasi. Oder der zweiten Generation, weil mein Vater die erste Generation ist. Ich habe keine Unterstützung erlebt. Ich habe das ja vorhin eingangs gesagt, dass wir die drei Schülerinnen und Schüler oder zwei Jungs und ich in der Grundschule auf dem Schulhof gestanden haben, weil man nicht wusste, was man mit uns machen sollte, wenn Religionsunterricht, christlicher Religionsunterricht stattgefunden hat. Ich glaube, dass wir weg davon müssen zu schauen, wie dieses Bildungssystem, diese Starrheit in unserem Bildungssystem. Und wir orientieren uns, so wie Herr Siegelko das gerade auch gesagt hat, viel zu wenig an den Kindern und an den Bedürfnissen der Kindern. Unsere Kinder brauchen die Vorbilder. Sie brauchen die Menschen, auf die sie hinaufschauen können und sagen können, okay, so wie bei mir zum Beispiel, ich bin ein Hauptschulkind. Also wenn ich mal in der Klasse gestanden habe und gesagt habe, mein Abschluss ist ein Hauptschulabschluss und danach bin ich aufs Gymnasium gegangen, habe Abitur gemacht und dann habe ich studiert und meinen Doktortitel, dann wundern sich Kindern, dass das möglich ist. Mhm. Also das Bildungssystem den Eltern klarzumachen. Wir müssen die Eltern mitnehmen. Und es ist wichtig, dass wir in unserem Land diese Strukturen, wir haben vorhin, Herr Siegelko hat das gesagt, Kinderbeauftragter, das ist so ähnlich wie Integrationsbeauftragter oder Beauftragte oder Inklusionsbeauftragter. Wir arbeiten im Querschnitt. Und diese Querschnittsthemen müssen endlich raus aus dem Querschnitt und müssen in die Gesellschaft rein, richtig rein. Und wir haben so viele Ministerien, bei denen es immer um Kinder geht, wo es ums Arbeitsministerium, wir gucken uns ein Flüchtlingsministerium, wir haben Schulministerien und alle arbeiten irgendwie nebeneinander. Wir müssen die Kopplung viel intensiver miteinander schaffen. Und das ist das, was Herr Siegelko, glaube ich, meinte mit einem Kinderbeauftragten für die Bundesregierung. Ne? Diese parallelen Strukturen, die müssen wir abschaffen. Genau. Wir müssen jemanden haben, der sich genau dieses Bild Kinder und Jugendliche anschaut und dann schaut, welche Bedürfnisse haben diese Kinder und Jugendlichen? Was brauchen sie eigentlich? Und was mir nochmal ganz wichtig ist und das ich gerade auch als Integrationsbeauftragte erlebt habe in den 8 Jahren in Krefeld, tatsächlich wegzugehen von immer wieder irgendwelche Projekte anzuleiern, sag ich mal. Dann arbeitet man an Projekten, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre und dann gibt es kein Geld mehr für dieses Projekt. Wir müssen das nachhaltig in den Strukturen verankern. Also Lehrkräfte sind das eine. Wir brauchen Psychologen an den Schulen. Wir brauchen mehr Sozialarbeitende an den Schulen. Also diese multidiversen Teams, die brauchen wir. Multifunktionale Teams, multiprofessionelle Teams. Also wir müssen mehr in die Strukturen an die Schulen rein. Und ich glaube, dass wir auch viel mehr aus der Gesellschaft Menschen brauchen, die mit den Kindern arbeiten. Also Ehrenamtliche, aber nicht nur ehrenamtlich, sondern ihnen auch ein Honorar zur Verfügung zu stellen, dass ihre Arbeit auch wertgeschätzt wird. Und ich glaube, da müssen wir noch mal dran.
Herr Özelgun, vielen Dank für den Beitrag aus Erlangen. Und wir gehen nach Neuss zu Gerd Farus. Guten Morgen.
Guten Morgen, Idiot.
Wenn ich das richtig lese als Stichwort, dann sind Sie einer von denen, die ein Projekt angestoßen haben, Herr Farus, von dem, was gerade Frau Youssef auch erzählte.
Ja, wir haben hier in Neuss an einer Schule ein Kinderrechtsteam gegründet. Das ist 2000 passiert. Da haben wir eine große Umfrage zu Kinderrechten an den Schulen gemacht und die Schule war ausgesprochen in den Kinderrechten schon zu Hause. Mhm. Ja, ist auch kein Wunder, die heißt Janusz-Korczak-Schule und Korczak war ja im Prinzip der Vater der Kinderrechte, sagt man so allgemein. Und mit diesen Kindern arbeiten wir. Also wir arbeiten für Kinder, aber wir arbeiten mit Kindern. Ja, einige Beispiele vielleicht. Wir haben die Kinderkommission besucht in Berlin auf Einladung, haben dort 1000 rote Hände überreicht gegen Kindersoldaten. Wir waren im Landtag eingeladen, im Düsseldorfer Landtag mit den Kindern eingeladen und wir werden zum Beispiel jetzt im Juni, wenn wir nach Lyon, nach Paris fahren und werden uns dort einen Gefängnis angucken, das früher von Klaus Barbie im Zweiten Weltkrieg mit seinen schrecklichen Untaten werden wir sozusagen besuchen, warum es denn auch so weit gekommen ist. Also alles das, was sozusagen hilft, die Kinder zu Demokraten zu bringen.
Herr Farus, wie merken Sie an den Kindern, dass die im Kinderrechtsteam drin sind, dass die mitmachen? Also sind die besonders neugierig, sind die besonders aufgeweckt, sind die, wie soll ich das sagen, also, sind die sehr interessiert oder sagen die, ach, da haben wir keine Schule, wenn das ist, das ist auch schön.
Nee, das ist genau das Gegenteil. Also sie kennen sich natürlich mit den Kinderrechten sehr gut aus. Mhm. Sie wissen ja auch, wir sind jetzt im Moment daran, arbeiten daran, wie wir zum Beispiel das umsetzen, das Recht auf eine saubere Umwelt. Das ist ja auch noch eine Frage, wie komme ich denn zu meinem Recht, wenn ich merke, dass dieses Recht nicht erfüllt wird. Daran arbeiten wir aber immer zusammen mit den Kindern. Und die Kinder sind sehr, sehr interessiert an den Kinderrechten und wollen das dann auch, wie gesagt, weitergeben. Mhm. Und das ist uns sehr wichtig, dass sozusagen aus den Kindern später wirklich Demokraten werden, ja.
Herr Siegelko.
Also großartig. Ich finde es wirklich gut, wenn Kinder da hingebracht werden. Es ist interessant, weil ich gebe jede Woche über Social Media ein Zitat von mir raus oder eine Kampagne. Und diese Woche heißt mein Zitat tatsächlich, ich nehme mir das Recht, Kinderrechte ins Grundgesetz zu fordern. Deswegen passt jetzt genau Ihr Beitrag dazu, was Sie sagen. Ich denke, dass man Kinder gar nicht früh genug mit an die Hand nehmen sollte. Auch fragen, wo sie Defizite sehen, wo wir als Erwachsene uns auch noch mal reflektieren müssen, wo wir hinschauen müssen, wo wir dann auch das öffentlich machen, wo wir Kinder so viel wie möglich mit einbeziehen. Und das haben wir eben bei dem Thema Wahlen gehabt, dass man auch politische Bildung sehr früh anfängt und nicht nur erst zu sagen, wie funktioniert der Bundestag, sondern einfach, was ist denn Politik? Was bedeutet Politik im Alltag? Und das ist gar nicht so weit weg, so eine politische Debatte anzuhören, sondern wir haben ja jeden Tag mit irgendwas Politischem zu tun und da die Kinder früh genug mitzunehmen und dafür zu sorgen, dass tatsächlich die Kinder Rechte bekommen, ohne die Elternrechte immer nur einzuschränken, weil es ja die Gefahr und die Angst bei vielen Eltern, dass sie gar nicht wollen, dass Kinderrechte ins Grundgesetz kommen, weil sie sagen, dann werden ja meine Rechte beschnitten. Wenn es zum Wohl des Kindes ist, dann muss man auch nicht die Elternrechte beschneiden. Und deswegen so wichtig, was Sie tun. Machen Sie weiter. Und ich hoffe, dass sich viele an Ihrem Beispiel auch ein Beispiel nehmen.
Frau Josef. Deswegen sind wir zum Beispiel auch daran interessiert, dass in Neuss zum Beispiel ein Jugendparlament gegründet wird. Wenn Kinder unsere Zukunft sind, dann müssen sie heute darüber mitentscheiden, was in 10 Jahren passiert, wenn Neuss zum Beispiel klimaneutral sein will. Mhm. Und da sind wir der Meinung, das geht nur mit Kindern und nicht für Kinder. Und das ist unser Anliegen dabei.
Ja. Frau Josef.
Genau, da möchte ich Sie ganz klar bei unterstützen, gerade die Tatsache, Kinder- und Jugendparlament aufzubauen. Also ich habe das in meiner alten Funktion als Integrationsbeauftragte sehr genossen, dass Kinder und Jugendliche da mitgewirkt haben im Kinder- und Jugendparlament, jetzt in der aktuellen Position auch. Wir müssen das Kinder- und Jugendparlament stärken. Wir müssen viel, viel mehr darauf aufmerksam machen, dass es so eine Institution, so eine Möglichkeit gibt, in der sich Kinder und Jugendliche auch wirklich beteiligen können und diese Beteiligung dann aber auch wirklich ernst nehmen und nicht nur irgendwie, naja, das ist sowas, was nebenbei läuft, aber sie müssen in der Politik ernst genommen werden und das funktioniert jetzt in Dienstlagen hervorragend und hat damals in Krefeld auch hervorragend funktioniert. Da muss natürlich auch jemand hinterstehen, der eine Haltung dazu hat, also ein Oberbürgermeister, ein Bürgermeister, ein Dezernent, eine Dezernentin, die dazu stehen und auch den Kindern und Jugendlichen eben die Stimme geben.
Herr Farus, vielen Dank für den Anruf aus Neuss. Ich würde gerne noch einmal kurz einhaken, Herr Siegelko, ich habe Sie im Blick, ich weiß, dass Sie gleich was sagen. Frau Josef, ganz kurz noch zu Ihrer Aktivität, zu Ihrem Engagement im Kommunalen Integrationszentrum in Krefeld, von dem Sie ja gerade gesprochen haben. Mhm. Da haben Sie Elternberatung angeboten und Sie hatten zum Beispiel ganz gezielt auch türkische Väter angesprochen und wollten die in den Erziehungsprozess mit einbinden, wenn ich das richtig weiß. Wie gut hat das denn funktioniert?
Das hat hervorragend funktioniert und das würde ich am liebsten noch weiter ausweiten, dieses Projekt. Also es nennt sich Baba Destek, kommt tatsächlich aus der Türkei und ich hatte einen türkischen Mitarbeiter, der das Projekt ganz intensiv umgesetzt hat. Der hat sich mit Moscheen oder in Moscheen das Projekt vorgestellt, an Schulen das Projekt vorgestellt und hat in einer Gruppe von 12 bis 16 Vätern, mit denen zusammengearbeitet über einen sehr, sehr langen Zeitraum, so 12 Wochen, 16 Wochen, einmal in der Woche und hat mit ihnen über Erziehung. Was ist die Aufgabe eines Vaters in einer Familie? Was ist die Aufgabe eines Vaters für seine Kinder? Und das war ganz spannend zu beobachten, wie die Väter in diesen Workshop reingegangen sind und wie sie nachher rausgegangen sind. Und
nämlich?
Also mit der Aufgabe, naja, ich gehe arbeiten, bringe das Geld nach Hause und fertig. Vielleicht gehe ich mal einkaufen, besorge irgendwie Fleisch beim türkischen oder aus dem türkischen Geschäft, aber mehr habe ich nicht zu tun. Und diese Wandlung, die innerhalb dieser 12-16 Wochen stattgefunden hat, die ist fantastisch, weil wir haben die Maßnahmen natürlich auch evaluiert. Für mich ist es immer ganz wichtig zu wissen, funktioniert etwas oder funktioniert es nicht. Und die Mütter oder deren Frauen haben sich gemeldet und haben gesagt, da hat eine Veränderung stattgefunden. Die Kinder haben sich mit Briefen bei uns gemeldet und haben gesagt, der Papa kümmert sich um uns, er fährt uns zum Sport, er fährt uns zur Musik, er guckt nach den Hausaufgaben, er fragt, wie es uns geht. Also das sind wirklich Prozesse, die stattgefunden haben und die fantastisch waren für die Väter als auch für die Kinder und Frauen oder Mütter. Mhm. Und was ich mir gewünscht hätte oder immer noch wünsche, ist, dass man das noch in mehr Sprachen macht. Mhm. Also Rumänisch, Bulgarisch, Arabisch. Ne? Also tatsächlich in solchen Workshops die Väter dazu bringt, ihre Aufgabe als Vater auch tatsächlich wahrzunehmen.
Herr Siegelko.
Ich gehe noch mal ganz kurz zurück zum Kinderparlament beziehungsweise zum Jugendparlament und zu dem Kinderrecht-Einsatz. Ich finde es wichtig, dass man nicht nur Schulen berücksichtigt, die das sowieso zum Thema machen. Und das sind gerade häufig Schulen in besonderen Gebieten, wo die Eltern auch Geld haben, wo es einen Förderverein gibt, wo das alles unterstützt wird. Aber wir brauchen eben auch die Kinder aus den Brennpunkten, die auch mitreden, die ganz andere Bedürfnisse haben als Kinder in den privilegierteren Gebieten. Und nochmal zu dem Thema auch, was Väter betrifft, kann ich auch ein kurzes Beispiel aus der Arche geben. Wir machen in manchen Städten Väter-Camps mit ihren Kindern, Vater- und Kind-Camp. Und da haben wir auch sehr viele Eltern mit Migrationshintergrund, also viele Väter. Und da findet ein Umdenken statt. Und das ist ganz wichtig. Und das versuchen natürlich wir überwiegend mit männlichen Mitarbeitern umzusetzen, wobei es in der Pädagogik ja sehr schwierig ist, auch männliche Mitarbeiter zu haben. Und die gelten dann so als Vorbilder. Und wir machen genauso die gleiche Erfahrung, die sie auch machen, dass hinterher dann die Mütter anrufen, dass hinterher die Kinder dann mit ihren Vätern auch eine ganz andere Beziehung haben und uns auch davon erzählen. sehr positiv, was dadurch passiert ist.
Silvia Stephan schreibt uns, ich arbeite in der Jugendförderung, leite eine Einrichtung in einem Stadtteil mit dem Sozialstatus 7 im Ruhrgebiet. Wir unterstützen in vielerlei Hinsicht, da wo wir können, trotz monetärer und personeller Situation. Ich sehe täglich die Scham, die verlorene Würde, die Überforderung. Aber ich sehe auch das Glück, in einer wertschätzenden Gemeinschaft zu sein, zu lachen, zu tanzen, miteinander zu essen, zu lesen, kreativ zu sein, Bibliothek, Museum, Theater zu nutzen, damit Kinder und ihre Familien mitgenommen werden. Wir öffnen euch die Welt in eurem näheren Umfeld. Wir gehören zusammen. Dankeschön, Silvia Stephan, für diese Mail. Die passt auch ganz gut zu einer Zahl, die wir gefunden haben in unserem Land. Ich fand, es klang wenig, aber es ist anscheinend so, leben rund 12 Millionen Familien. Und immerhin die Hälfte der Eltern schätzt Deutschland als sehr familienfreundlich ein. Das ist interessant. Bernd Siegelkoop, gucken wir jetzt mal auf die Familienfreundlichkeit und gucken uns auch mal intakte Familien an. Wann ist für Sie eine Familie intakt in Gänsefüßchen? Oder wann ist für ein Kind mit in der Arche eine Familie intakt?
Naja, wenn ich die Kinder mit 6, 7 Jahren Bild malen lasse, wie sie sich ihre Zukunft vorstellen, dann malen sie Vater, Mutter, Kind, Hund, Haus, egal aus welcher Kultur sie kommen. Das ist so ihre heile Welt. Das verändert sich leider dann im Laufe ihres Lebens, weil sie natürlich auch sehr früh merken, was ihre Perspektiven sind. Ich habe hunderte von 5-Klässlern, die sagen, wenn ich erwachsen bin, werde ich Bürgergeldbezieher. Nicht, weil ich es will, sondern weil das sind meine Chancen. Aber ich erlebe natürlich auch ganz viele glückliche Kinder. Ich erlebe glückliche Eltern. Ich erlebe auch selbst herausgeforderte, alleinerziehende Mütter, die am Ende des Tages glücklich sind, weil ihre Kinder nach Hause kommen und einen Halt gefunden haben, den sie vielleicht nicht geben können, die sie als Unterstützung. Wir sind ja auch ein tolles Land. Wir leben vom Ehrenamt. Wir leben von vielen Menschen, die auch Unterstützung leisten. Das wird immer schwieriger, weil immer mehr Menschen bedürftig werden. Wir haben immer mehr geflüchtete Menschen, die unsere Unterstützung brauchen. Wir haben immer mehr herausgeforderte Kinder, verhaltenskreative Kinder. Wir haben immer mehr kranke Kinder, die vom System auch krank sind. Wir haben viele, viele ADHS-Kinder, die Unterstützung brauchen. Aber ich freue mich immer wieder, dass es Leute gibt, die ein offenes Herz haben. Und wir sind ja eine Einrichtung, die lebt nur von Spenden. Wir erleben natürlich auch, dass Menschen das unterstützen, weil sie wollen, dass aus diesen Kindern etwas wird. Also wir sind schon auch ein freundliches Land, auch wenn mein Thema nicht immer so freundlich ist, weil ich eben auch die Abgründe sehe. Wir arbeiten im Brennpunkt und da brennt es nun mal und da sind wir die Feuerwehr und wir verbrennen uns die Finger. Deswegen ist nicht immer alles positiv, aber ich erinnere mich immer gern an ein Mädchen, das in mein Büro kam, zum ersten Mal mit ihrer Freundin mitgebracht, die immer kommt. Und diese Freundin, die schon immer kommt, die stellt sich so ganz provokant neben mich und sagt, das ist mein Bernd. Und dann sagte dieses neue Mädchen, nahm ich in den Arm und sagte, nee, das ist nicht dein Bernd, den nehme ich heute mit nach Hause.
Großartig. Was ist aus beiden Mädchen geworden? Die arbeiten jetzt in der Arche.
Na, die sind noch nicht so alt, das ist noch gar nicht so lange her, aber es gibt viele. Ich habe gerade die ist 8. Mitarbeiterin in unserer Haupteinrichtung eingestellt, die ein ehemaliges Arche-Kind sind. Und das ist nur in Berlin, wir haben in anderen Städten das auch. Wir verändern Biografien, sage ich immer zu meinen Mitarbeitern, und das ist schön. Und wir sind auch eine erweiterte Familie. Deswegen kann man sagen, wir sind auch ein familienfreundliches Land, definitiv.
Andrea Bosch ruft uns an aus Berlin. Guten Morgen, Frau Bosch.
Ja, guten Morgen. Ich bin Schulsozialarbeiterin an einer Berufsschule, die auch eine Art Brennpunktstatus hat. Und wir erleben gerade in Berlin also eigentlich ein für uns totales Desaster. Auf der einen Seite wurde erkannt, wie entscheidend Schulsozialarbeit ist. Ich bin auch Diplompsychologin und weiß über die Neurobiologie des Lernens. Und unsere Kinder und Jugendlichen sind teilweise so schwer belastet und angegriffen. Mhm. Und Armut macht Stress. Und wenn das Gehirn im Stress ist, kann es einfach nicht lernen. Ne? Und im gleichen Atemzug ist die Schulsozialarbeit auch ins Schulgesetz aufgenommen worden. Und die neue Regierung hier in Berlin streicht alle Mittel, ja, die eigentlich für diese Sozialarbeit notwendig wären, und kündigt schon an, dass im nächsten Haushalt, nächsten Jahr nochmal 180 Millionen in der Bildung eingespart werden, ja. Und auf der anderen Seite sehen Sie steigende Abbruchzahlen Ja, die Kinder verlassen bei uns in Deutschland, 18% verlassen mittlerweile die Schule und gehen in gar keine Ausbildung oder Studium mehr, weil die Armut sie natürlich auch zum schnellen Geld verdienen treibt, ne? Und ich sage Ihnen, ich bin mittlerweile an einem Punkt, weil wir reden ja auch, was wir müssen und was wir wollen. Und diese Tatsache beispielsweise, auch Frau Youssef angesprochen hat, mit den multiprofessionellen Teams, das ist seit Corona bekannt. Die Bundesregierung selber bringt Studien raus, dass wir hier eine ganze Generation verlieren. Und ich bin ratlos, ja. Was ist noch an Möglichkeiten da? Wann wacht diese Politik endlich auf? Wir wachsen in eine digitale Gesellschaft. Das heißt, wir brauchen ja auch Menschen, die eine bestimmte Basic, sage ich mal, haben, intellektuell, um diesen zukünftigen Berufen überhaupt gewachsen zu sein. Mhm. Und ich möchte mal ein konkretes Beispiel von unserer Schule geben. In Berlin gibt es ein sogenanntes Bonusprogramm, um Schulen, die eben mit sehr schwierigen Schülern zu tun haben, Sondermittel zur Verfügung zu stellen. Seitdem gibt es mich an dieser Schule. Ja, das ist jetzt seit 4 Jahren.
Sie sind das Sondermittel.
Genau, ich bin das Sondermittel, ja. Und meine Geschäftsführung versteht auch, ja, wie existenziell das ist. Wir sind eine staatlich anerkannte Ergänzungsschule in privater Trägerschaft. Ja, und deswegen setzt sich auch meine Geschäftsführung für dieses Thema sehr ein, wofür ich sehr dankbar bin. Und bei uns, ja, innerhalb, also während die Abbruchquoten der Ausbildung in Berlin, ich glaube, mittlerweile bei 42% liegen, sind die Abbruchquoten an unserer Schule, seitdem ich da bin, tatsächlich um 35% gesunken. Wahnsinnig, ja, gut. Das, ja. Und ich, gut, also ich glaube, wir machen das auch richtig gut. Wir sind eine kleine Schule. Ich habe gewaltbereite Schüler. Und wissen Sie, es braucht nicht viel. Es braucht Beziehung, es braucht Kontakt, es braucht Anerkennung und Wertschätzung, ja. Und dann kriege ich diese Jungs, sag ich mal, wirklich in den Griff, ja. Weil dass die aggressiv werden, ne, das sind alles Symptome dessen, dass sie komplett verunsichert sind, komplett alleingelassen werden.
Aber Frau Bosch, dann sind Sie ja gar nicht so ratlos, wie Sie eben gesagt haben.
Ja,
ne?
Ich bin
sie
ratlos. Ich bin ein Tropfen auf dem heißen Stein.
Aber immerhin.
Ja. Immerhin. Ja, natürlich. Ich bin ratlos als Kollektiv, was wir machen. Ne? Lehrer sind verbeamtet. Die würden Ihnen die gleichen Geschichten erzählen wie ich, dürfen natürlich nicht streiken. Ne? Und wie Sie richtig schon sagen, Kinder, Jugendliche haben hier keine Lobby. Ein anderes klitzekleines Beispiel. Es gibt ja
Aber dann kommt Frau Youssef zu Ihnen.
Ja, danke, Frau Youssef. Ich schätze Frau Youssef super. Ja? Also danke. Noch, ich hatte eine Lesepatin, ja, getroffen. Mhm. Da hat die zu mir gesagt, wissen Sie, es gibt in Deutschland 2,4 Millionen Beamte. Wenn die nur 1 Euro spenden würden, wie viel Kindern könnten wir jetzt richtig lesen und schreiben damit beibringen? Mhm. Ja, vielleicht sollten wir mal probieren, irgendwelche neue Mondays for Education, ich habe keine Ahnung, von oben wird keine Veränderung kommen.
Frau Bosch, vielen Dank für diese Brücke auch zu den Lesepaten, denn von den Lesepaten werden wir gleich zu den Therapiehunden von Herrn Siegelko kommen. Jetzt aber erstmal Frau Youssef zu Ihnen.
Ja, vielen Dank, Frau Bosch, das ist wunderbar, was Sie sagen. Ich finde das ganz toll, was Sie leisten an Arbeit. Also Hochachtung davor. Es gibt ja so Projekte oder Dinge, die so laufen in unserer Gesellschaft. Man kann zum Beispiel manchmal, es gibt Geschäfte oder Einzelhandelsgeschäfte, die mitmachen bei dem Projekt auf- oder abrunden. Also mehr aufrunden, dass man da quasi nicht 1,25 Euro bezahlt, sondern eben aufrundet auf 1,30 Euro. Diese Mittel können in soziale Projekte fließen. Das ist das Erste. Also da müssten wir mehr. Das müsste eigentlich fast in allen Einzelhandelsgeschäften so üblich sein, weil wir alle nicht mehr wissen, wohin mit unseren Cents. Die sind eh überflüssig, die will man abschaffen, also kann man auch aufrunden. Das ist das eine. Dann würde ich ganz gerne die Begriffe Brennpunktschulen weglassen. Also das ist ja schon, wenn ich höre, ich bin an einer Brennpunktschule, ist das schon alleine für mich eine Diskriminierung. Das heißt, wenn ich mich irgendwo vorstelle und sage, ich gehe an Schule XY, das ist eine Schule, dann weiß jeder, oh, das ist eine Schule im Brennpunkt. Wenn ich jetzt an Duisburg denke, wo ich ja herkomme, wir haben Marxloh, wir haben da extrem viele Brennpunktschulen und das ist nicht gut, Kinder über solche Themen zu definieren. Also das ist schon eine reine Diskriminierung. Dann der Punkt, den Sie vorhin genannt haben, schwere Belastung der Kinder und Jugendlichen.
durch diese extremen Stresssituationen kommen Kinder, also da wird ja extrem viel Cortisol auch ausgeschüttet in den Körper. Und dieses Cortisol muss ja irgendwo hin. Das ist der Stressfaktor, das ist das Stresshormon letztendlich. Das kann man ja auch messen. Und das sieht man heute schon sehr häufig, wenn man sich mit Kindern auseinandersetzt und deren Gesundheitsstatus mal überprüft, sieht man, dass sie sehr extrem auch ein Cortisol, einen erhöhten Cortisolspiegel haben. Und dann möchte ich vielleicht nochmal den Blick schärfen auf die Tatsache, dass unsere Kinder tatsächlich, also die, die jetzt 18 sind oder die dieses Jahr Abitur machen, die sind 2007, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, geboren worden und die verlassen dieses Jahr vielleicht die Schule. Was haben die schon alles erlebt? Die haben, so wie ich 2014 nach Krefeld gekommen bin, die erste große Krise, sogenannte Flüchtlingskrise, erlebt. Dann haben sie 2019 Corona erlebt, waren raus, also Schulschließung, Schließung des öffentlichen Lebens komplett. Dann 22 sind sie aufgewachsen mit dem Thema Ukraine-Krieg. Dann kam 23 ja noch der Krieg in Gaza, im Nahen Osten dazu. Dann den extremen Wandel in unserem Klima, also sich dafür auch auf die Straße zu begeben, Fridays for Future, trotz Corona und trotz dieser strengen Maßnahmen. Also das sind auch die Gefahren für die Demokratie. Wir haben vorhin das Wahlverhalten der jungen Menschen mal kurz erwähnt. Also das sind ja multiple Krisen, in denen sich unsere Jugendlichen gerade befinden. Und diese Krisen zu meistern, in einer unglaublich kurzen Zeit, das ist ja ein verdammt schweres, was sie also zu schultern haben, einen schweren Rucksack, den sie mittragen.
Aber Frau Bosch trägt diesen Rucksack mit. Fantastisch. Großartig. Frau Bosch, Sie haben ja die schöne Brücke zur Lese. Wir haben ja gerade von der Leseparty erzählt. Mhm. Die führt uns jetzt eigentlich auf direktem Weg, Herr Siegelko, zu den Therapiehunden, denn Ihre Therapiehunde werden unter anderem auch zum Lesen eingesetzt. Wo kommen die hin, wenn ein Kind nicht lesen kann? Wie kommt der Hund dazu?
Erstmal haben wir das unglaubliche Problem, dass wir in Deutschland 25% aller Viertklässler können fast gar nicht lesen. Und diese Kinder müssen gefördert werden. Und da gibt es bei uns in der Arche Programme, wo wir direkt Paten haben, die den Kindern das Lesen beibringen, Ehrenamtliche. Und wir haben die Lesehunde, die eingesetzt werden. Ein Hund wertet ja nicht. Gut, der kann auch nicht lesen. aber dem liest man was vor. Und da sitzt dann das Kind mit dem Hund, einem Pädagogen, und liest dem Hund etwas vor, ohne dass das bewertet wird, auch wenn das Kind schlecht oder falsch liest. Und das motiviert das Kind zu lesen, um den Hund anschließend dann streicheln zu können, ihm Leckerli zu geben, dass er eben gut zugehört hat. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass meistens ist in diesen Türen auch eine Scheibe drin und viele Kinder stehen von außen dran und sagen, oh, dem Hund möchte ich auch was vorlesen. Und wir haben einen unglaublichen Erfolg, wie schnell Kinder auch lesen wollen und lesen können, weil sie eben einem Hund etwas vorlesen. Und wir haben mittlerweile ganz viele Teams in Hamburg, ganz komisch, da sind ganz viele Ehrenamtliche, die mit ihrem Hund sich engagieren wollen. In Berlin haben wir noch viel zu wenig und in anderen Städten wird es auch immer schwieriger, Menschen zu finden, die, wir bilden sogar den Hund aus mit, meine Frau ist professionelle Trainerin und ich auch. Wir haben so ein Online-Seminar und fahren auch an die verschiedenen Städte, um dann die Leute auszubilden. Aber das ist unglaublich erfolgreich, weil unsere Kinder haben ja dieses Cortisol. Mhm. Das besagen ja auch die neuesten Gewaltstatistiken. Wir hatten noch nie so viel Gewalt, gerade unter den unter 14-jährigen Kindern, die aufgrund ihrer Perspektivlosigkeit und diesem ganzen Druck, dem sie ausgesetzt sind, eben auch alles aus sich rausschlagen und auch mit Messerangriffen und allen möglichen. Und
deshalb sitzen auch jedes Jahr 93.000 Kinder auf der Anklagebank.
Genau, und unsere Hunde bringen sie runter. Wir können nicht so viele Kinder begleiten, aber wir versuchen alle möglichen Schritte zu bewegen, so wie viele Ehrenamtliche auch, um Menschen zu unterstützen und das, was sie können, an andere weiterzugeben.
Frau Bosch, danke schön, dass Sie uns von Ihrem Engagement erzählt haben in Berlin. Und bevor wir zu Klaus Zahn in Berlin gehen, möchte ich noch eine Mail vorlesen. Ich arbeite in einem Jobcenter als Integrationsfachkraft für junge Menschen unter 25. Aus meiner Erfahrung kommt das Kindergeld nicht bei den Kindern an, da es viele bedürftige Eltern für Alkohol, Zigaretten und Drogen ausgeben. Das berichten mir Betroffene selbst. Ich habe selbst zwei Kinder und das Kindergeld würde und wird hauptsächlich von Kosten für Betreuung, Essen, Ferienangebote, Fahrkarten, Ausflüge etc. aufgebraucht. Kinderfreundlich wären kostenfreie Angebote für Kinder bis mindestens zum 15. Lebensjahr. Frau Youssef, was sagt Ihre Erfahrung dazu? Und Herr Siegelko auch. Herr Siegelko erstmal.
Also hinten raus sage ich ja, auf jeden Fall viel mehr kostenfreie Angebote, die Kinder nutzen können. Man darf allerdings auch nicht vergessen, viele Kinder, die in Bezirken, in Berliner Bezirken leben, auch wenn es ein kostenloses Nahverkehrsticket in Berlin geht, kommen aus ihren Bezirken gar nicht raus und würden ein kostenloses Angebot in Mitte unbedingt auch nicht nutzen, weil ihr Horizont leider auch sehr begrenzt ist aufgrund ihrer Infrastruktur, in der sie sich bewegen. Ich muss leider sehr stark widersprechen, was das Thema Alkohol und Nikotin betrifft. Man gibt den Eltern sehr schnell dieses Banner drauf, sie versaufen das Geld. Hätten wir tatsächlich Eltern, die das Geld versaufen von 3,5 Millionen Kindern, die in Armut leben, hätten wir in Deutschland ein ganz anderes Problem. Die meisten Eltern, mit denen ich zu tun habe, wollen arbeiten. Wir haben ein großes Problem, dass die Lebensmittel teurer werden, dass die Infrastruktur in ihrem Leben, Mieten und alles Mögliche teurer werden, auch wenn das Jobcenter Teil übernimmt. Aber es gibt auch diese Eltern, die das tun, gar keine Frage. Aber die sind nicht gleichzusetzen mit denen, die vielleicht sogar arbeiten gehen und trotzdem vom Jobcenter Gelder beantragen müssen. Unsere Bildung in Deutschland muss kostenlos sein. Ja. Das ist, dafür plädiere ich, wenn wir nämlich alles schaffen, das den Kindern direkt zugutekommt. Deswegen fordere ich auch eine Chancen-App. Die Kinder haben auf ihrem Handy eine App und bezahlen damit sozusagen ihren Nachhilfeunterricht in der außerschulischen Nachhilfe. Und das wird direkt beim Jobcenter abgebucht und nicht auf dem Konto der Eltern.
Ja,
und
das plant auch die neue Regierung. Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche.
Die habe ich auch beraten dazu.
Ach, guck. Siehste, ist reingekommen. Da steht nämlich, um eine bessere Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu erreichen, werden wir die Idee weiterverfolgen, Kindern über eine Teilhabe-App einen unbürokratischen Zugang zu besonderen schulischen Angeboten sowie Sport, Musik, Kultur und sonstigen Freizeitangeboten zu ermöglichen. Däh, haben Sie Bernd Siegelko zu verdanken.
Na, das will ich jetzt nicht so sagen, aber ich fordere das schon seit vielen Jahren und habe die CDU in Berlin vor einigen Jahren dazu beraten. Und ich denke, das ist dadurch auch aufgegriffen worden. Ist ein guter Schritt in die richtige Richtung, weil die Eltern haben häufig natürlich das Problem, geht der Kühlschrank kaputt, denn ist egal, welches Geld genutzt wird, der Kühlschrank muss wieder repariert werden, das kommt ja auch dem Kind zugute. Aber wenn das dann für Nachhilfe fehlt, dann ist eben schlecht.
Ich habe Klaus Zahn im Blick, aber noch ganz kurz Frau Youssef dazu.
Ich stimme Herrn Siegelko genau zu und ich glaube, wir hätten uns schon viel früher kennenlernen sollen. Also auch das sind meine Forderungen, tatsächlich den Kindern die Möglichkeit zu geben, über das Geld auch zu verfügen. Mhm. Ich teile nicht die Aussage, dass wir tatsächlich dass das Geld an die Eltern geht und über Drogen oder Alkohol benutzt wird, sondern tatsächlich Eltern wirklich in der miesen Situation sind, zu überlegen, wie können wir den Alltag überstehen und wie bestehen wir den Alltag, wenn ein Job nicht mehr reicht, wenn wir beide arbeiten gehen müssen und wenn Bildung in Deutschland einfach viel zu teuer ist. Und das ist es. Und Bildung kostenlos anzubieten, auch Essen, also Kinder, die den ganzen Tag in irgendwelchen Bildungseinrichtungen unterwegs sind, sollten auch kostenloses Essen bekommen. Das ist eine
besonders Frühstück.
Besonders Frühstück, ganz genau. Sie kommen ja häufig ohne Frühstück auch zur Schule. Mhm. Und das ist unglaublich wichtig. Also auch dazu gibt es ja ganz viele Projekte. Und ich glaube, ich muss mal das Sarah Wiener Projekt nennen, die ja auch viel mit Schulen zu tun hat und sich auch in Schulen engagiert, dass tatsächlich auch Kinder mitbestimmen dürfen, was auf den Tisch kommt und das auch mitgestalten können und mitkochen können. Also das sind so Möglichkeiten, wo man nicht aus einem Projekt eben etwas Nachhaltiges schaffen kann.
Und jetzt noch als Info, die Kinder in der Arche, das sind 7000 Kinder, die bei Ihnen ein warmes Mittagessen jeden Tag bekommen.
Mindestens.
Klaus Zahn, schönen guten Morgen nach Berlin.
Guten Morgen.
Danke für Ihre Geduld.
Ja, kein Problem. Das ist ein spannendes, wichtiges Thema, vielleicht das Wichtigste überhaupt. Also nur Folgendes. Ich bin begeisterter Vater und weiß, was es eigentlich braucht, dass man gute Eltern ist. Man braucht Zeit und man braucht Raum. Beides hat man nicht. Ich glaube, dass wir die Dinge vom Kopf auf die Füße stellen müssen und viel eben auf dem Kopf steht. Meine Vorrednerin Frau Bursch möchte ein bisschen Schutz nehmen und möchte eigentlich sagen, das System, egal wo Sie hingucken momentan, aufgrund nicht erledigter politischer Arbeit in den letzten 20, 30 Jahren, ist im Gesundheitswesen, in der Bildung, Infrastruktur, Polizei, Verwaltung, es ist kaputt. Und viele von uns, zum Glück haben wir gute Leute, engagieren sich wie Frau Bursch. Aber das, was sie sagt, ist ein Symptom, das so gewaltig ist, müssen nur in die Schule reinkommen. Das dürfen wir nicht mehr verharmlosen, sondern müssen es benennen. Das ist unterirdisch, was da läuft. Wenn wir uns orientieren wollen, können wir uns gerne am Grundgesetz orientieren. Da wird nämlich die Familie unter den besonderen Schutz gestellt. Tatsächlich ist es so, dass man sich Familie heute nicht mehr leisten kann und der Trend zum Drittwagen geht, vielleicht noch mit Hund oder Katze. Und wenn ich dann höre von der Shell-Studie, 70% der unter 30-Jährigen nennen als Teil eines gelingenden Lebens die Familie mit Kindern. Aber diese Kinder oder jugendliche nachwachsenden Eltern können sich nicht die Familie und fast das Leben nicht mehr leisten. Und da würde ich einfach mal sagen, da ist die Politik jetzt wirklich mal gefordert, ihre Arbeit endlich Stück für Stück zu machen, sich aufs Grundgesetz zu beziehen und zu sagen, da wird ja auch Bezug genommen in der Präambel auf die christlich-jüdisch-abendländischen Werte. Sie haben ja jemand an Bord, wo ich sage, ich schäme mich für diese Politik der letzten 20, 30 Jahre. Wenn ich mir überlege, da steht was in Parteinamen von sozial, christlich, demokratisch, dann frage ich mich, was daran ist sozial, dass man im Prinzip Kinderarmut und Jugendarmut hat, die Alleinerziehenden allein lässt, im drittreichsten Land der Welt. Und wo ist denn dieser Reichtum? Ich war kürzlich in der Schule und habe gedacht, das ist eigentlich eine schöne Schule aus den 20ern. Aber wie heruntergekommen sieht diese Schule in jetzt gar nicht so einem schlechten Bezirk in Berlin aus? Und ich lese gleichzeitig heute im Newsletter von Finanzwende, die Koalition verzichtet darauf, die 30 Milliarden Cum-Ex-Schäden reinzuholen. Das ist in etwa die Zahl, die man braucht, ne, verglichen mit der Familienministerin mit 2 Milliarden Pipifax. Aber wenn man mal überlegt, allein die Sportstätte, wo viele Ehrenamtliche ganz viel Gutes machen für Gemeinschaft, auch für die Kinder und Jugendliche, ja, ist der Sanierungsstau bei 30 Milliarden. Mhm. Wenn die Politik freiwillig darauf verzichtet, dass im Prinzip kriminelle, honorige Strukturen und Bürger uns das Geld entziehen, was dann fehlt und an der Bildung, da muss ich sagen, muss viel passieren. Und zum Schluss vielleicht als Architekt und Stadtplaner aus der Nachhaltigkeit kommen. Wir bauen seit 80 Jahren falsch. Wir haben Ghettos gebaut. Die sozialen Brennpunkte sind in diesen Ghettos. Wir haben im Prinzip keine Demokratie im Sinne von inklusiv, dass nämlich Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit gilt, sondern wer, können Sie den Rapper-Songs entnehmen, wer dann in so ein Ghetto, so will ich es mal nennen, geboren wird, der hat lebenslänglich. Und das sind so viele Dinge, wo ich sagen würde, vielleicht frei nach Albert Schweitzer, ne? Wir haben 30 Millionen Gesetze und sind immer noch nicht in die Lage, die 10 Gebote einzuhalten. Ja. Ich finde, dass diese Werte mit christlich und allem und Demokratie, wenn die mit Leben gefüllt werden, dann wird es besser und es ist viel zu tun. Und dann packen wir es doch mal an, liebe Politiker da draußen, die in der Realität
ist angekommen,
leben, aber die Wirklichkeit verkennt.
Entschuldigung. Ja. Herr Zahn, ist angekommen und danke für den letzten Punkt, weil Sie sich ja jetzt auch noch mal als Architekt vorgestellt haben. Dazu passt nämlich eine Mail oder die Mail von Brigitte Koffmel, pädagogische Fachkraft. Die arbeitet in einer Kita, die im Kölner Stadtwald auf einem ehemaligen Forstbetriebshof angesiedelt ist und sagt, wir erleben täglich, wie wertvoll die Wandelbarkeit dieses Ortes ist, wie die Kinder sich in einem zum großen Teil undefinierten oder nicht zu Ende definierten Raum bewegen und entfalten. Mich wundert, so sagt Frau Koffmel, dass so stark an den standardisierten Ideen festgehalten wird, nach denen Lebens- und Lernräume für Kinder gestaltet werden. Ich denke, an dieser Stelle werden buchstäblich große Chancen verbaut. Ist jetzt ein bisschen anderer Punkt, als Sie das reingebracht haben, Herr Zahn, aber ich finde diesen Punkt sehr wichtig. Könnte man auch noch mal drüber nachdenken. Und jetzt Herr Siegelko zu Herrn Zahn. Dankeschön, Herr Zahn.
Herr Zahn, vielen Dank für Ihre vielen Aspekte, die Sie reingebracht haben. Sie haben mit vielen Dingen sehr recht. Ich mache mir in letzter Zeit sehr viel Gedanken darüber, ob wir tatsächlich ein Finanzproblem haben oder ob wir ein Ausgabenproblem haben. Denn wir geben alleine in Berlin pro Kind 13.000 Euro für die Bildung aus und in Bayern 9.600 pro Kind. Aber beim Bildungsranking liegt Berlin an vorletzter Stelle. Und das kann ja nicht sein, dass die Gebäude hier teurer sind oder irgendetwas anders ist. Und wenn man dann mal die Direktoren in Berlin fragt, wo bleibt denn das Geld, weiß man es gar nicht so genau. Wir haben eine fürchterliche Administration, wo viel geht durch Bücher und durch Entscheidungsprozesse und alles Mögliche. Und ich frage mich, hat man in den letzten Jahren immer hingeguckt, ob das Geld auch richtig ausgegeben worden ist und kommt es beim Kind an? Aber das, was ich eingangs sagte, vor schon fast 2 Stunden, ist, das Bildungssystem muss sich an unseren Kindern orientieren. Deswegen nicht Förderal, sondern Fördermal. Das ist mein Appell an die Politik. Und dann braucht es eben, und das ist auch, Politik schaffte Rahmenbedingungen. viel mehr auch nicht. Und wenn nicht genug Druck da ist, das habe ich auch schon gesagt, es geht ja keiner für unsere Kinder auf die Straße und sagt, lass uns mal was machen. Es gab mal eine Umfrage, ob der deutsche Staatsbürger bereit wäre, mehr Steuern zu bezahlen, wenn das Geld direkt bei den Kindern ankommt. Ich glaube, 80 oder 90% haben gesagt, ja, das würden wir, weil wir brauchen ja unsere Kinder als wichtigste Ressource dieses Landes. Und klar, die Politik hat versagt. Jetzt muss sie ranklotzen, jetzt muss sie die ganzen Schäden beheben, ob das die Brücke in Berlin ist, die gerade ganz groß saniert werden muss, oder diese vielen Schulen und Toiletten, aber bitte in die Köpfe investieren. Denn wir sind, und das sagte einer der Vorredner und einer meiner Leitsätze, wir sind das Land der Dichter und Denker und wir müssen in unsere Kinder investieren. Deswegen muss jetzt die zukünftige Regierung nicht nur ein schönes Papier auf den Weg bringen, sondern alles besser machen.
Beraten Sie die eigentlich weiter?
Also ich bin ja in die CDU eingetreten, um die Möglichkeit zu geben, auch in diesem Bereich zu unterstützen. Es hat jetzt mit der Politik, mit der Parteipolitik nicht zu viel zu tun. Weil viele meiner Mitarbeiter und Kinder oder Jugendliche sind auch in anderen Parteien eingetreten. Ich denke, dass die demokratische Mitte gestärkt werden muss. Da, wo ich gefragt werde, gebe ich Antwort, auch wenn sie nicht immer gerne gesehen wird, weil ich bin auch jemand, der lässt sich auch den Mund nicht verbieten, denn ich habe eine Meinung und die vertrete ich, ob die nun gerade passt oder nicht, weil für mich geht es immer, es geht nicht um die Arche, es geht ums Kind. Mhm. Und wenn wir das Kind nach vorne bringen, dann schaffen wir es. Und das muss über die Grenzen der Politik und der Parteien hinausgehen.
Frau Youssef, Schlusswort zu Herrn Zahn.
Ja, also wunderbare Aspekte, Herr Zahn. Vielen Dank dafür. Ich würde die Zahl noch mal gerne ergänzen. In Nordrhein-Westfalen liegt die Ausgaben pro Kind ungefähr bei 4.000 Euro. Das noch mal im Vergleich zu 13.000 und 9.000 in Berlin und in Bayern. Und ich bin ja, wie Sie vorhin gesagt haben, auch Dezernentin in Dienstlagen oder Beigeordnete. Und ich nenne mein Dezernat immer Zukunftsdezernat, weil ich die Zukunft in meiner Hand habe und diese Zukunft tatsächlich auch wirklich gestalten kann. Aber wenn ich mir anschaue, dass die meisten Kommunen heute in einer unglaublich schwierigen finanziellen Situation sind, ist es schwierig, die Dinge, Herr Zahn, die Sie angesprochen haben, tatsächlich in der Kommune auch umzusetzen. Also Vereine, Sportstätten, Schulen, Toiletten. Wir haben kein Geld. Und dieses Geld muss irgendwo herkommen. Und wir müssen, glaube ich, da diesen Gedanken Geld und Macht, das sind ja zwei Aspekte, die miteinander unglaublich in einem starken Verhältnis stehen. Da müssen wir hingucken, wie können wir das anders gestalten in der Zukunft.
Ja. Herr Zahn, ganz herzlichen Dank für den Anruf aus Berlin. Ich möchte schließen mit einer Mail von Andrea Schimanski. Sie schreibt, in meiner Kindheit in den 60er Jahren habe ich mit meinen Großeltern viel Zeit in der Natur verbracht. Während meiner Elternzeiten habe ich meine Fähigkeiten genutzt, also drei Kinder hat sie, und sowohl in den Kindergärten, Grundschulen und weiterführenden Schulen und im privaten Umfeld Kindern die Liebe zu Naturwissenschaften nahegebracht. Oh ja. Oftmals vergessen wir, dass Kinder, die in liebevollen, wertschätzenden Verhältnissen aufwachsen, auch verantwortungsvolle, in sich ruhende Erwachsene mit sozialem Verantwortungsbewusstsein werden. Sie bilden die Basis einer toleranten, demokratischen Gesellschaft. Andrea Schimanski, ein besseres Schlusswort konnten Sie uns nicht liefern. Vielen Dank dafür. Vielen Dank allen Anruferinnen und Anrufern. Dankeschön an Bernd Siegelko, den Gründer des Kinderhilfswerks Arche. Der freut sich immer über Spenden. Und Dankeschön auch Dr. Tagrit Youssef, Jugend- und Sozialdezernentin aus Dienstlaken, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Ihnen allen noch ein schönes Wochenende mit Deutschlandfunk Kultur.